Bauerfein
und Kuttner.
Mahlzeit.
Mahlzeit. Oder wie die Franzosen sagen, bon app.
Ach so, es hat sich das jetzt schon etabliert?
Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Wir hatten ja uns gefragt, ehrlich gesagt, wie es da läuft, was die sagen, und hatten so ein bisschen gedacht, vielleicht Bon Appetit. Es hat jemand dazu geschrieben, und zwar Lena, glaube ich, die hat eine Zeit lang im Elsass gearbeitet.
Okay, cool.
Und da hat man sich tatsächlich zur Mittagszeit Bon Appetit gewünscht.
Ehrlich war.
Also nicht zum Essen, sondern wenn Mittagszeit war, bis dahin dachte, wobei noch nicht mal Bon App tatsächlich. Plus, da dachte sie, ah, na gut, wegen Mahlzeit. Und man sagte das aber auch, wenn man sich im Gang getroffen hat. Und das
ist
war
es.
Im
das
Grunde
ist
die ultimative Bewahrung. Ja, deswegen Bon App, Alter.
Das ist es. Mhm. Ja, geil, Bon App.
Also es gab auch ein paar Leute, die behaupteten, dass niemand das in Frankreich sagt, aber ich glaube Lena und werde das jetzt weiterführen.
Hat auch jemand geschrieben, ich weiß es nicht, sind meine Lieblingskommentare, wenn
bei
Gute Frage
bei
nett.
Amazon. Ja, oder wenn da jemand sagt, Entschuldigung, wie viele Kabel sind dabei, und sich jemand wirklich die Mühe macht zu sagen, keine Ahnung.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist
aber
mein absoluter
Lieblingskommentar. Aber wo kommt das her? Man muss ja nicht antworten, richtig? Weil ich frage mich wirklich...
Es ist so, dass man im Internet muss man nichts kommentieren und man muss auch auf nichts antworten.
Das
möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen.
Ich wollte sagen.
Aber ich finde es einfach geil, wenn man auch so eine spezifische Frage hat. Manche Leute denken ja so, mir ist jetzt gerade der Nagel angewachsen, das altert jetzt dolle. Ich habe jetzt 3 Wochen nichts gemacht und es jetzt mal mit Schwedenbitter probiert. Ist das gut? Und dann Leute sagen, oh du, sorry, weiß ich nicht.
Ja. Wo man denkt. Also ein bisschen niedlich ist es auch, weil es ja trotzdem einem das Gefühl gibt, ich habe dich gesehen, ich würde gern helfen, aber ich kann nicht. In so einem Moment ist man ja aber eher verzweifelt und dann hat man schon diverse imaginäre Stinkefinger, wenn jemand sagt, ich weiß nicht.
Ja, und ich denke auch immer, dass es vielleicht weniger damit zu tun hat, dass man sich um den anderen schert, sondern dass man mehr denkt, ist wichtig, dass ich nochmal gesagt habe, ich weiß es nicht. Ich unterstelle den Leuten immer, dass es ihnen mehr um sich geht, dass sie nochmal gesagt haben, was sie dazu zu sagen haben. Nichts in diesem Fall, aber dennoch.
Allerdings bist du heute auch auf die allersexyste Art aggro.
Merkt man das schon an meinem Ton?
Naja, du bist reingekommen mit den Worten, ich bin so aggro. Dann
schon,
hast du gerade mit Lennart über Fußball,
ist ganz,
es sind Tränen geflossen.
Dortmund am
hier.
Wochenende. Jetzt werden zu Hause auch ganz viele Leute aggro
Fill
werden.
Fill me in, weil ich war am Wochenende einfach nur auf dem Sofa. Nicht in Dortmund, nicht was immer
ich
da passiert ist.
Ich war auch nicht in Dortmund, aber die übertragen das ja Gott sei Dank mittlerweile.
Fußball wurde gespielt.
Ja, Fußball wurde gespielt, wie jedes Wochenende. Ah, da habe ich übrigens mehrere Sachen zu sagen zu Fußball. Und es wäre jetzt möglich gewesen, nach Jahrzehnten die Bayern mal quasi an der Meisterschaft zu hindern.
Ist Dortmund dein, ich muss das nur zum Verständnis, bist du ein krasser Dortmund-Fan?
Ich bin kein Fan von irgendeinem Verein, so speziell, aber mich interessiert der Sport an sich. Und ich gucke immer so, ich gucke so alles.
Wie kannst du dann so leidenschaftlich sein, wenn du gar kein Dortmund-Fan bist?
Ja, aber das ist ja dumm war. Es war sehr dumm. Das möchte ich jetzt an der Stelle nochmal.
Okay, Jamie, ja. Ich glaub dir vollkommen. Du hast dich als Expertin schon etabliert bei mir in Sachen Fußball.
Also, es hätte jetzt mal verhindert werden können, dass Bayern schon wieder, weil die Bundesliga ist ja so langweilig, schon wieder Meister wird. Dortmund hatte es quasi in der Hand und sie haben eigentlich auch, also sie hatten es eigentlich und sie haben eigentlich auch geführt und haben es dann in den letzten 2 Minuten, wo man sich einfach nur noch hätte hinten reinstellen müssen, haben sie es einfach hergegeben. Sie haben es hergegeben und haben nochmal ein Tor kassiert, haben unentschieden gespielt. Dortmund hat es ehrlich gesagt verkackt und es war so dumm, dass selbst wenn man nicht Fan war und merkt es an, dass man hat es gesehen und es hat einen körperlich geschmerzt, weil es so dumm war. Es war wirklich schrecklich.
Oh Gott, das ist so toll, weil im Hintergrund sehe ich auch den Lennart mit hochrotem Kopf. Der Lennart, der hier die Aufnahme macht.
Lennart
ist
Dortmund-Fan.
Unser Erziehungsberechtigter ist. Und der ist die ganze Zeit mit hochrotem Kopf am Nicken und Schütteln. Und ja, und Mann. Also, warum habt ihr zwei nicht so eine Art Mini, so, nur so eine Hassecke, so einen ganz kurzen Podcast, der nur 5 Minuten dauert? Lennart und Katrin hassen Fußball.
Oder dass wir das jetzt hier immer so irgendwie mit einbringen,
so
dass wir einmal die Woche quasi als so einen kleinen Fußballblock einbauen.
Das wäre so toll, weil wir müssen den Lennart fragen, ob er das will. Ich würde es wirklich lieben. Ist der Lennart so? Lennart, würdest du vor laufendem Mikro über Fußball meckern sich trauen?
Aber vor allem so wie gerade, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, so, wo man einfach nur, es war so dumm,
Ja.
Ja, war so, wie kann man so dumm? Das war, da musst du
sehr unreflektiert.
Da kann man überhaupt nicht verstehen. Einfach nur einmal so das Thema droppen und dann nur so, dumm, das war dämlich.
Also ich würde es mir wirklich wünschen, beim nächsten Fußballding, ich werde darauf nicht vorbereitet sein. Eine von euch beiden muss mir sagen, es gab wieder Stress und dann drücken wir schon auf Rekord, bevor ihr sagt, das war so dumm. Es war so dumm.
Weißt du, es war einfach, also es hat wirklich, ich glaube, wenn man Fan ist, jetzt so wie der Lennart, oder? Dann ist es richtig, richtig schmerzhaft. Aber es hat mir schon...
Der weint, der Lennart. Da hat raue Mengen Tränen.
Wirklich, es hat einen irgendwie so ein bisschen zerrissen, dass man dachte, nein, was ist? Und ich sage ja schon seit Jahren, dass Dortmund ein Psychoproblem hat. Was jetzt krasser klingt, als es ist.
Aber wo das hinführt heute. Loving it. Ich schreib schon mal mit.
Die die immer, wenn es drauf ankommt, verkacken die quasi. Das scheint wie also das ist Pressure, quasi die DNA Druck, des Vereins irgendwie. Seit ich mich damit beschäftige, ist es immer so, genau, wenn der Druck zu groß wird, sei es Champions League, sei es ein Elfmeter, sei es sowas, dann verkacken die einfach.
Aber ist das nicht ein gängiges Phänomen?
Ja, nee, eben nicht. Also es gibt schon Vereine, die können besser damit umgehen und manche schlechter. Und Dortmund geht wirklich sehr schlecht damit um. Und ich frage mich immer, ob die speziell geschult werden für diese ganzen psychologischen Sachen, weil es scheint eine Kopfsache
sensibel.
Zu sein.
Vielleicht sind es nur kleine Sensibelchen. Vielleicht sind es also hochsensible.
Ja, jetzt kommt, ich will die coachen. Also ich will dahin und denen quasi, ich will die Motivationsansprache und das mentale Coaching für Dortmund übernehmen.
Und kann ich nur einen kurzen Einblick haben, wie das aussehen würde?
Ja, dann muss ich gucken. Das ist ja abhängig von, was mir dann da begegnet und so. Aber ich glaube, die denken dann immer, sie schaffen es irgendwie nicht oder sie können es nicht. Die verhindern sich wie selber, wenn es drauf ankommt. Und das ist ja klassisch, das kennt man ja auch von Menschen. Da muss man irgendwie ansetzen.
Also Fußballer
sind,
soweit ich weiß, auch Menschen. Just saying, aber nur falls das
Fußballermenschen.
Das kennt man von Fußballern und von Menschen. Das ist eigentlich beide Sorten.
Das sind Frauen immer, okay. Zwei Kategorien sind.
Oh Gott, allein die Vorstellung, dass du nach Dortmund fährst mit so einem kleinen Köfferchen. In meinem Kopf hättest du so eine, das stimmt glaube ich nicht, aber so eine Art Louis Vuitton Rollkoffer und hättest einen deiner schönen Trenchcoats.
Ja, wenn ich mich gut zahlen, dann komme ich mit so einem Louis Vuitton Rollkoffer.
Ja, na, oder vom Polenmarkt oder so. Hauptsache, sie das wissen, die Fußballer wissen ja nicht, ob das eine echte Tasche ist oder nicht. Stimmt, vom einen Günstler aus dem Kofferraum gekauft. Die wissen das ja nicht. Die sehen dich dann und denken, hi. Die denken auch erst nicht, dass du Ahnung von Fußball hast. Das ist eigentlich gut, du wirst dann kommen. Ich nehme an, eine Zeitlupe und ein bisschen Windmaschine. Und dann kommst du, buff, buff, buff. Und alle so, hi. Und dann lässt du vielleicht den Koffer so fallen und sagst, so. Jetzt weiß ich
ab
überhaupt.
Heute wird hier ein anderer Wind. So
exakt.
Ja,
cool. Ihr habt das letzte Mal einen Fuß in unsere Stadt gesetzt. Diese Filmzitate müssten noch angepasst werden. Und dann wären alle so, wow, warum ist die heiße Alte so schlau? Und dann würdest du Sachen sagen wie Abseits, was man so sagt. Oder psychologische Sachen wie, hey, traut euch doch mal, geht mal in die Ruhe, ja, ins innere Kind.
Ja, ich glaube, es müsste ein bisschen anders ins innere Kind.
Ich sag jetzt nur wahllos Begriffe. Ja. Ich vertraue darauf, dass du dann richtig Dille warst.
Ja, ich glaube es halt auch. Also manchmal habe ich wirklich so eine verwegene Idee davon, dass man richtig so ein Genie in so einem bestimmten Fachbereich wäre. Und ich glaube, die psychologische Schulung von FußballerInnen, aber in dem Fall Fußballern von Dortmund,
ja, da muss man gar
genau
nicht
mein Ding. Das wäre einfach genau mein Ding.
Ja, zumal Frauen vermutlich gar nicht gecoacht werden müssen.
Nee,
da kann man
drauf.
Wirklich sagen, Fußballer-Coaching. Richtig anti-gendern.
Dortmunder.
Ich find's ganz geil. Wir könnten es noch weiterspinnen und dann würden die alle unser Merch tragen. Dann müsste die ihre Bundesligaspiele ja in so super günstigen Halb-Bio-T-Shirts, wo einfach nur so Mahlzeit in Handschrift draufgeschrieben ist und damit müssten die dann spielen. Oh Gott, Katrin, wir brauchen schon wieder ein Bundesverdienstkreuz.
Ich wollte die stabilisieren. Ich wollte den nicht jetzt durch schlechte Trikotwahl noch irgendwie weiter verunsichern.
Nein,
da müssen wir nochmal drüber
wissen doch
reden.
Nicht, dass das ein schlechtes Trikot ist. Die Ach denken, so. Alter, wir werden gesponsert.
Das hat die Louis Vuitton-Tante mitgebracht.
Von,
das muss super
von
sein.
Von BUK, Alter. So wird das laufen. Die werden am Anfang eines Spiels, wie wir, so Werbung sprechen. Die müssen dann, bevor die losspielen, muss einer von denen sagen, das heutige Spiel wird präsentiert von Bauerfeind und Kuttner. Und dann sagen die ein paar nette, angemessene Sachen über uns und dann dürfen die erst spielen. So wird's laufen.
Ey, mir hat das neulich tatsächlich jemand angeboten, ob ich von, weiß gar nicht, welche Liga das war. Ich habe nicht so genau zugehört, aber ob ich den Ärmel kaufen will. Weißt du, und dann quasi mein eigenes, ob ich mein Konterfei drauf machen möchte oder so. Also musst du ja bezahlen.
Was kostet das? Was
lass
kostet
mich
das?
Kurz nachdenken. Nein, soweit bin ich gar nicht gekommen.
Du machst sowas zu schnell weg. Wir hätten einen fucking Ärmel.
Das war noch vor unserer Zeit, aber da wurde mir auf jeden Fall der Ärmel von einem Fußballverein angeboten, dass ich da irgendwie Werbung drauf mache für mich.
Ärmel.
Und ich also wusste dann nicht so genau, was oder wie oder was sich auf die Stelle vermittelt. Und ehrlich gesagt bin ich auch schwäbisch, war ein bisschen
so
zu geizig. Aber es wäre eine lustige Vorstellung.
Was kostet das denn?
Ich habe keine Ahnung, dass man so ein Konterfei, liegt glaube ich ehrlich gesagt am Verein und in welcher Liga du bist und so. Also es liegt glaube ich an vielen Dingen, wie viel Geld braucht der Verein. Darüber möchte ich nicht sprechen, jedenfalls.
Ich google die Preise später mal, wenn keiner mehr zuhört.
Ja,
sagst du
sind
dann
bestimmt
bitte.
Öffentlich zugänglich.
Naja, Internet. Aber ich kann zumindest einschätzen, wie geil die Mannschaft ist. Und dann machen wir die Preise. 5 Euro pro Fresse auf dem Ärmel.
Naja,
ciao.
Das kommst du nicht mit hin. Also das wird, glaube ich, es ist, glaube ich, nicht so günstig, wie man annimmt.
Okay, dann machen wir erstmal nur psychologische Betreuung. Das finde ich so.
Ja,
eine gute
ich muss erstmal die Kohle reinholen und dann können wir sie wieder ausgeben für irgendwelche Ärmel von anderen Trikots, ne, von anderen Vereinen. Ich denke, das ist jetzt unser Masterplan. Apropos, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die englische Nationalmannschaft jetzt nicht mehr weiße Hosen tragen muss, sondern blaue Hosen. Mhm. Und da hat sich Josefine Henning bei mir gemeldet. Ja, die haben ja jetzt blaue Hosen.
Ja, aber nicht müssen, sondern die freuen sich doch drüber, oder?
Dachten ja, sie wollten damit das. Sie haben das selber angemeldet. Und da hat sich Josefine Henning bei mir gemeldet, die deutsche Fußballerin ist. Und auch die hat sich gemeldet und hat gesagt, das ist tatsächlich ein Thema gewesen. Und gar nicht so easy durchzukriegen. Und vielleicht jetzt auch nur möglich, weil die englische Nationalmannschaft, die sehr erfolgreich gerade ist, eben genau das fordern kann. Und da hat sich vorher einfach auch niemand Gedanken drüber gemacht, was ich echt nochmal wahnsinnig interessant fand.
Also vielleicht sagen wir nochmal kurz für Leute, die es nicht mehr wissen. Es ging ja darum, dass man als Fußballerin ab und zu auch seine Tage hat und eine weiße Hose einfach ein bisschen ungünstig ist. Ja, auch
ein komplett weißes Trikot.
So. Ja, also selbst wenn da nichts durchläuft, fühlt man sich vielleicht irgendwie blöd. Und deswegen haben die jetzt blaue Höschen.
Genau.
Ja.
Cool. Und wir finden das alle cool, aber irgendwie halt auch so, wow, es ist 2023, jetzt ist erst jemand auf die Idee gekommen, dass man vielleicht irgendwie auch dann vielleicht eine andere Hosenfarbe braucht und so. Cool, auf jeden Fall, das ist jetzt safe. Sie hat sich gemeldet und gesagt, alle freuen sich. Voll gut.
Pass auf, ich habe jetzt was. Wir müssen jetzt hierzu kommen. Mir hat tatsächlich, ich habe eine Bundesverdienstkreuz-Odyssee hinter mir, hinter deinem Rücken habe ich
jetzt
das gemacht.
Jetzt hat es aber Angela Merkel bekommen.
Ja,
die Woche.
Das war ärgerlich. Die hat die nicht noch so ein Spezialkreuz bekommen, so 10x10 Zentimeter, eins, wo zwei Leute das tragen
das
müssen.
Das ganz
und so.
Große Besteck hat sie bekommen.
Pass auf, mir hat tatsächlich per DM jemand sein Bundesverdienstkreuz angeboten. Ein Mädchen hat gesagt, ich habe das hier gefunden, das ist von meinem Opa, wollt ihr das haben? Und mein erster Instinkt war, ja Mann, gib her, wie viel kostet das? Und dann dachte ich, das fühlt sich falsch an. Das fühlt sich falsch an, weil das gehört dem Opa und so. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt mal zu Potte kommen. Ich kaufe uns einfach eins bei eBay. Wie schwer soll es sein? Bin zu eBay gegangen. Es gibt erstaunlich viele Bundesverdienstkreuze
echt,
zu kaufen für nicht so viel Geld. Und dann war mein nächstes Dilemma. Wenn du sehr viele Bundesverdienstkreuze auf einen Haufen siehst, sieht das sehr deutsch aus? Sehr
deutsch,
sehr militärisch.
Exakt.
Ah, okay. Mhm. Weil ist es ja nicht, ich weiß das, aber allein das Kreuz und dieser Adler, das ist ja klar, ist der anders als und so weiter. Aber wenn du so eine eBay-Seite voll Dinge hast, hast du auf einmal das Gefühl, das fühlt sich falsch an. Ich glaube, ich will gar keins. Und dann habe ich die ultimative Sache gefunden. Ich habe uns tatsächlich zwei sehr kleine. Ich verleihe dir hiermit offiziell das Buck-Verdienstkreuz.
Was ist
ganz,
das?
Es ist eine Anstecknadel. Es ist eine Originale. Es ist ganz klein und zart. Und alles sieht so klein aus, dass es nicht nach Nazi aussieht.
Es sieht aber auch so nicht nach Nazi aus.
In groß war es mir zu militärisch, zu deutsch. Wirklich zu deutsch und gar nicht. Es sieht gar nicht sozial und schön aus, sondern als hätte man jahrelang gedient und Waffe getragen. Und das ist so klein. Guck mal hier, das kann man unten abmachen. Und dann kann man sich das hier reinlinksen.
Ja, aber Moment, zu welchem Opa hat das jetzt gehört? Oder ist das?
Nein, das ist halt, das kann man einfach kaufen. Das
als Souvenir beim Bundespräsidenten
wobei,
zu Hause.
Wobei, man kriegt's, glaube ich, verliehen für so super kleinen Bullshit. Ja, also wirklich sowas wie Bitte und Danke sagen, nehme ich mal.
Ah, ja, okay.
Aber
das wäre dann genau richtig für uns eigentlich.
Ich dachte auch, weil es ist sehr Understatement. Wir haben es schon verdient, let's face it. Gleichzeitig,
wir haben Bitte und Danke gesagt.
Gleichzeitig möchte ich auch nicht mehr darum bitten, es fühlt sich falsch an. Und die Sache ist jetzt durch. Ich habe dir dein Buck-Verdienstkreuz verliehen, mir auch. Wir sind durch. Danke für das von Opi, das fand ich wirklich süß und das war eher ein schlechtes Gewissen, dass ich dachte, und jetzt haben wir das Thema mal durch, weißt du, was ich meine?
Ja, wir haben es jetzt. Wir müssen nicht mehr übers Bundesverdienstkreuz
Wir müssen uns auch nicht mehr beweisen. Wir wissen jetzt, dass wir Bitte und Danke sagen und es dafür verdient haben. Boom.
Ja, cool. Ist
okay,
doch super.
Okay, cool. Ich bin froh, dass du auch erleichtert bist.
Was zu den Opas muss ich noch sagen. Ich bin vor kurzem in so einer Entrümpelungshalle gewesen von jemandem, der Wohnungen und Häuser entrümpelt.
Oh, sowas liebe ich nämlich mit das nächste Mal.
Genau, und der hat so eine riesige Lagerhalle und da kannst du alles, keine Ahnung, Leute hängen sich alte Bundespräsidenten, also kannst ein Porträt von Theodor Heuss kriegen, aber auch wirklich schlimm gemalte eigene Aquarelle. und man ist aber die ganze Zeit so, ob ich hier vielleicht einen Schatz finde, ob hier vielleicht irgendwie noch eine teure Briefmarke liegt oder so. Und dann gibt's aber, die haben gar nichts rausgeschmissen. Das war so lustig, weil die haben entrümpelt und man würde ja denken, man gibt das in Fachhände, du weißt. Und da wurde aber auch schon ordentlich gerümpelt. Da gab's dann so Wäschekörbe mit lauter altem Kram drin. Brillen, Bundesverdienstkreuze, alte Broschen und so.
Okay.
Und da hat jemand tatsächlich so einen Anstecker bekommen und so, wo als Dank für 40 Jahre Arbeit hat das Bundesland quasi so einen Anhänger verliehen, dass du 40 Jahre gearbeitet hast. Und das lag einfach so ganz lieblos in diesem Wäschekorb. Und ohne Witz, es hat mich so gerissen. Ich habe kurz so mit den Tränen gekämpft und dachte, stell dir das vor. Ich meine, es war ja mal ein Mensch. Das ist ein Leben. Kein und Fußball. Am Ende, genau, liegt es in irgendeinem Wäschekorb. Es ist einfach scheißegal, wie lange du gearbeitet hast. Und es war so, ach krass, das ist echt, wenn so, ja, Bundesverdienstkreuze sollte man vielleicht behalten oder weitervererben oder so, damit sie nicht in so Wäschekörben landen, wo man
oder dann bei uns, oh Gott, oder bei so Podcast-Ladies für 200 Euro.
Wir müssen sie ja sogar noch zu schätzen, ja, eigentlich. Aber
ich habe was Ähnliches, habe ich dir das jemals erzählt? Ich habe so einen Judenstern zu Hause, also so ein Aufnäh, also mein Opa war Jude und der hat, nachdem meine Oma und mein Opa gestorben sind, habe ich in so einer Schachtel, war einfach so ein Aufnäher, so ein dünnes Stück gelber Stoff, den man aufnähen muss, und der hat mich gekriegt.
Also jetzt aus der Nazi-Zeit.
Ja, also das, richtig, ja, das, was man sich, genau, die ist auch ein sehr dünner Alterstoff und so wie man die kennt, diese aufnehbaren Judensterne, womit du dich identifizieren musstest vor Leuten. Und der lag da so drin und da dachte ich auch, wow, das ist so krass. Und dann habe ich das mit nach Hause genommen, weil ich dachte, irgendwie muss das, ich weiß nicht warum, ich hatte das Gefühl ein bisschen wie bei dem Ding, das muss irgendwo sein, wo es safe ist und wo es gesehen wird, um mich daran zu erinnern oder so. Und jetzt habe ich ein wirklich weirdes Gefühl, denn jetzt liegt zu Hause das so rum und ich weiß nicht, wo man das hinlegt. Das liegt jetzt auf eine sehr alltägliche Art in so einer Schüssel, die in der Küche ist, wo so Kleinkram drin ist. Und ein Teil von mir findet das respektlos und ein anderer Teil sagt, nee, genau nicht, weil jetzt ist es mitten im Alltag und erinnert mich dennoch daran. Und da habe ich ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob das in der Schatulle liegen sollte, ob man das rahmt, aber das fühlt sich ja auch falsch an oder ob vielleicht meine Art, das aufzuheben, genau richtig ist. Aber da habe ich immer ein komisches Gefühl, genau deswegen. Es hat so viel, also ist nochmal was anderes als ein Voll. Altes Bundesverdienstkreuz, aber dennoch, es gehörte mal zu jemandem, es gehört aus einer Zeit, der Mensch ist nicht mehr da, was macht man damit?
Also das finde ich ja nochmal speziell, weil das natürlich echt auch so konnotiert ist, dass man jetzt, also das ist einfach, also das ist einfach so schrecklich. Ich habe gestern Abend wieder, bin ich in so eine Doku über die KZs reingestolpert und so. Ich bin ja immer noch, also es ist immer so, als würde ich es zum ersten Mal hören und denken, das kann nicht passiert sein, das ist einfach unglaublich, das kann nicht die Geschichte sein, wie sie gelaufen ist. Kann einfach, also wenn man die auch, die sieht man jetzt alle von oben, haben sie alle so mit Drohnen abgefilmt, diese ganzen KZs, es ist einfach, also es ist geisteskrank. Jedenfalls, das wüsste ich echt auch nicht. Ja. Ich habe schon immer den Eindruck, dass man am ehesten nach seinem Gefühl handeln sollte, mit Dingen, die übrig geblieben sind. Und ich auch komische Erfahrungen gemacht habe mit falscher Wertschätzung, weißt du, wenn nur weil dann irgendjemand mal irgendwo gesagt hat, so Altare, wenn jemand stirbt, ist ganz toll, bin ich da jeden Tag 7-mal vorbeigelaufen und einfach 18-mal dabei in Tränen ausgebrochen. Das hat mir gar nichts getaugt. Ich finde, es ändert sich auch. Manchmal ist es gut, was zu sehen, manchmal ist es gut, was zu verstecken. Ja, manchmal ist es auch echt gut, Dinge loszulassen und sie wegzuwerfen, weil man kapiert, das war ein anderes Leben und es ist nicht meins und ich muss es auch nicht weiter mittragen. Die Geschichte endet manchmal auch, wenn man das für sich selber entscheidet. Aber das ist super interessant und super spannend einfach und wahrscheinlich am Ende total individuell und dann auch wieder nicht, weil wir alle quasi das nachvollziehen können und sowas wie Trauer oder ein Erbe oder so ja eigentlich für alle trotzdem auf eine gewisse Art dasselbe bedeutet.
Wobei das Komische daran ist, dass ich dem nicht sehr nahe stand. Wir hatten keine sehr gute Beziehung. Es ist also tatsächlich, habe ich das nicht mitgenommen in Gedanken an ihn, wobei er eine wirklich interessante Geschichte hatte. Denn mein Opa war so körperlich so ein bisschen behindert. Der hatte so eine komische Hand und einen komischen Fuß. Ich glaube, wenn du Mutterleib ungünstig liegst. Und das ist natürlich als jüdisches Kind nochmal dreifach scheiße. Der war ich weiß, dass er in der Nazi-Zeit vom Hausmeister seines Kindergartens, im Kindergarten kam so ein Laster an und hat die Kinder eingesammelt, die jüdischen Kinder, und er wurde vom Hausmeister im Keller versteckt, hat das also überlebt. Und das ist die einzige Geschichte, die ich von ihm weiß. Er war nie in einem KZ oder so, hat das deswegen überlebt. Ich weiß auch gar nicht, ob er den Judenstern getragen hat oder nicht. Ich war da viel mehr davon fast überfordert, diese Kiste aufzumachen mit so normalem Omi-Goldschmuck und Fotos und so. Und dann liegt das da drinne. Also mich hat da vor allem die Sache und die Geschichte sehr gekriegt. Und da hatte ich richtig so ein Gefühl von, auf dich muss ich aufpassen, du bist ein Stück Geschichte. Gar nicht so sehr ein Stück mein Opa. Aber gut, dass du sagst, unterm Strich ist es das eigene Gefühl. Denn damit habe ich dann gekämpft. So einen Tag lang dachte ich, was macht man, was sollte ich? Und das ist ja eigentlich immer die dumme Frage, was sollte ich? Sondern wonach fühlt sich's an? Und ich wollte es einfach bei mir haben, damit es nicht verloren geht, damit ich daran denke, es ist ja auch Teil meiner Geschichte unterm Strich dann. Ich meine, ich heiße Sarah, meine Schwester heißt Rahel, wir haben auch noch jüdische Vornamen, weil meine gesamte Familie da sehr interessiert war und so. Habe mich immer ein bisschen dafür geschämt, dass es jetzt neben dem Stift und einem Feuerzeug liegt und gleichzeitig denke ich, nee, vielleicht nicht. Damit ist es eben genau Teil des Alltages und ab und zu denkt man dran und ich wertschätze es auf meine Art. Aber du hast gerade falsche Wertschätzung gesagt, das fand ich interessant. Lass mal davon weggehen, weil das schon was sehr Großes ist, der Judenstern, aber ja, generell falsche Wertschätzung klingt geil. Also klingt einfach interessant. Müssen wir auch nicht, wir können Aber ich hätte gerne noch ein Beispiel dafür, weil das
was,
schon...
Ich hänge gerade noch...
Falsche Wertschätzung.
Ich hänge gerade noch an der Nazi-Zeit.
Achso, wir können da auch bleiben. Wir sind ja schon groß.
Habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, also war ich zwischen den Jahren, war ich im Admiralspalast und da wurde so eine Revue aus den 20ern aufgeführt. Und was ich sagen möchte schon mal als Teasing ist, dass ich umso älter ich werde, die Nazi-Zeit, also ich hatte Geschichte-Leistungskurs und habe mich... wir haben sehr viel Drittes Reich, Nazi-Zeit in der Schule behandelt.
Ich war auch in 3 KZs oder so insgesamt.
Durchgehend über halt die ganze Gymnasialzeit eigentlich. Ich hatte dann Geschichte-Leistungskurs und so. Ich habe ein Stück über Bertolt Brecht gespielt in der Theater-AG und so und war Helene Weigel. Also man hatte sich auf verschiedene Arten mit dem Thema auseinandergesetzt und hatte auch super lange das Gefühl, was soll da einem jetzt noch jemand erzählen oder so. Ist man ja jetzt irgendwie im Bilde und so, ne? War dann in dieser Revue über die 20er und da spielt es natürlich auch eine Rolle, also es fängt dann ja quasi so die Nazi-Zeit langsam an und so und hat natürlich auch Auswirkungen auf die Berliner Szene und auf die Clubs und auf die Theater und so weiter gehabt, also ist ja alles bekannt. Und dann haben die in so einer eigentlich ganz lustigen Revue, wo Marlene Dietrich nochmal aufgetreten ist und Bertolt Brecht nochmal dahergekommen ist und Josephine Baker und so, haben die quasi die Nazi-Zeit nicht mehr besungen oder irgendwas dazu anders dargestellt, sondern die haben haben einfach eine Flagge runtergelassen über die ganze Bühne mit dem Hakenkreuz und haben die Comedian Harmonists singen lassen, weißt du dieses Lied, irgendwo?
Nee.
Es heißt Irgendwo auf der Welt von den Comedian Harmonists, die natürlich alle ihre Hits da präsentiert haben. Und dann haben die einfach nur diese Flagge runtergelassen und haben dieses Lied gespielt, einfach in voller Länge. Einfach komplett und hatten so Schatten von Menschen auf diese Flagge quasi projiziert, die langsam kleiner geworden sind. Und mir hat es die Schuhe ausgezogen. Ich war einfach so, weißt du, und das war so eine Revue, wo man denkt, na ja, also das ist jetzt nicht wahnsinnig tiefgehend und viele Darstellungen sind schwierig und es wurden nochmal die alten, was braucht ein Mann, wenn er geheiratet hat? Ein Freund. Also weißt du, wo man so dachte, ich dachte, wir sind durch damit, aber gut. Und dann kam das und ich war richtig, nochmal, es hat mir die Schuhe ausgezogen, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie viel geiler man es darstellen soll. Auch in diesem, es einfach stehen lassen, in dieser Traurigkeit mit diesem Lied.
Ja.
Und ich habe so gehofft, dass so viele Leute in diesem Raum sind, die es auch nur mal so fühlen. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube schon. Also das ist ja jetzt auch, das ist schon eine Kunst, das so zu machen, dass man es spürt. Aber wenn du das gespürt hast, dann auch die anderen. Ich meine, allein als du es mir jetzt nur kurz vorgespielt hast und nur mir erklärst hast in 2 Worten, wie das aussah, macht bei mir Gänsehaut. Also das macht schon Sinn. Und das ist auch eine tolle Idee.
Das ist eine super Idee.
Mit so wenig Aufwand, so deep einen ins Herz reinzustechen. Und das braucht's auch, weil man ist so desensibilisiert, auch von all den Sachen, die wir seit der Schule, wir wissen, also du nicht, du meintest ja auch, dass es dich jedes Mal
kriegt. Ich glaube, es ist eine Alterssache.
Ich fühle mich fast desensibilisiert bei dem Thema, weil ich mich so viel damit auseinandergesetzt habe und so viel in KZs war, welche mit Baracken und ohne. Ich habe so, dass ich da tatsächlich so ein bisschen desensibilisiert bin und genau dafür ist sowas geil, dass man einfach nochmal gegen all das Wissen, was man hat, nicht ankämpft, sondern dazu noch eine Emotion legt, nämlich einfach nur ein
Also für mich wird es zunehmend schlimmer tatsächlich. Ich merke richtig, dass das so es ist ja auch nicht in Worte zu fassen, aber dass ich umso älter ich werde, ungläubiger werde und sofort den Tränen habe und denke, oh Gott.
Ja.
Krass. Also so, das ist noch meine Geschichte dazu. Wow, das war jetzt auch nicht
super
geplant.
Deep, aber wir können jederzeit unauffällig in was anderes gehen. Ich habe ein paar Sachen noch vorbereitet. In welche Richtung möchtest du denn?
Aber du wolltest noch über Wertschätzung reden. Ich wollte es jetzt gar nicht abkürzen.
Ich wollte dich eher fragen. Ich fand das interessant und habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht und hätte gern, wenn du welche hast, noch mal ein paar. Ich würde gern darüber laut nachdenken.
Also musst du mir noch mal helfen. Worum ging's? Was habe ich gesagt?
Ich glaube, es ging dann um so einen Altar und so. Also einfach etwas, von dem man glaubt, dass man es wertschätzen muss, nehme ich mal an, wäre falsche Wertschätzung. Wohingegen ich es zum Beispiel diesen Judenstern jetzt auf meine Art wertschätze. Und die Frage ist, muss man immer im übertragenen Sinne wahrscheinlich einen Altar bauen? Und ist das manchmal gar nicht echt? Oder wofür ist das dann da?
Also es ist wahrscheinlich langsam auch ein langsamer Lösungsprozess. Ich habe am Anfang alles aufgehoben, also immer von allen Verwandten, alles, was man irgendwie bekommen hat, aber auch von Lebenden. Ja, hier ist noch eine Vase, ja cool, danke und so. Und dann aber auch immer gedacht... Ja, auch aus Liebe zu den Leuten auch hässliche Sachen wirklich behalten, weil ich dachte, wenn ich es wegschmeiße, dann wäre das bestimmt schmerzhaft für die und dann ist das wie so ein Also, weißt du, wie...
Ja, sind aber nachvollziehbare Gedanken erstmal.
Aber ich hatte Konflikt, so hässliche, ne? Sachen, ja, auch zu Hause, um auch mal wegzukommen von den Toten oder so. Ich habe auch Geschenke bekommen manchmal von Verwandten, wo man dachte, Alter, das ist so schlimm. Das kann, ich muss das eigentlich irgendwie wegstecken und eine Tür muss zugehen, damit man das nicht sieht und so. Und habe aber, also behalte das trotzdem auch, weil bei manchen Sachen kann ich es wirklich nicht wegschmeißen.
Wenn es nicht so viel Platz wegnimmt, ist doch ganz süß. Dann hat man
ja, aber wenn man so viele Sachen dann irgendwann hat, nehmen die auch wieder sehr viel Platz weg. Aber ich habe bei jetzt Toten zum Beispiel am Anfang denkt man immer, man muss so viel bewahren wie möglich, weil das, glaube ich, auch einfach Teil der Trauer ist. Also in meinem Fall war das so. Und dann, ich konnte im Laufe der Zeit irgendwie sehen, ah ja, das habe ich aufgehoben, weil die Person mir wichtig war. Und das war doch immer die Strickjacke, die meine Oma anhatte, wenn sie auf der Couch saß. Und dann irgendwann gemerkt, aber ich trage die nicht, die ist auch nicht mein Geschmack. Die muft da jetzt irgendwie den Schrank voll. Die ist jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre weg. Ich kann sie, glaube ich, jetzt auch einfach gehen lassen. So, ich hatte die jetzt noch und das war cool, aber jetzt ist vorbei. Und das, glaube ich, also ist am Anfang trotzdem falsche Wertschätzung, weil ich zum Beispiel lange dachte, dass man über materielle Dinge Emotionales bewahren kann. Und das, finde ich, hat sich so nicht eingelöst.
Werbung.
Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes, ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach, glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege, das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück zu unterstützen mit Geruch.
Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein. Jo. Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbenwald. Und da wird auch jedes Produkt produziert.
Ah, ja, cool.
Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den... Nee, warte mal. Dass so Düfte wie Zitrone... Das weiß man ja auch, dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles, das Wohlbefinden ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, B-A-K-U-24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was?
Kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Keine Werbung mehr.
Ein bisschen als Triggerpunkt aber, also schon einfach nur als Erinnerung. Du siehst die Jacke oder was auch immer und zack, triggert das eine Erinnerung und damit eine Emotion. Das fände ich schon nachvollziehbar.
Ist es auch, aber ich finde, dass es dann, also dass es an den Punkt kommt und das ist ja, glaube ich, auch gesund, wo man merkt, jetzt ist es eine falsche Wertschätzung oder jetzt ist es nicht das Richtige für einen.
Nicht mehr vielleicht, genau. Darum ging es ja, das hattest du vorhin auch gesagt. Das finde ich voll nachvollziehbar, dass man sich da eine gewisse Zeit, egal wie lange man das braucht, das behält, weil man auch das Gefühl hat, man schuldet der Person was, Oma ist ja auch vor 2 Jahren gestorben und von der habe ich auch irgendwie so einen Ring, den die immer anhatte und ich wollte ihn immer sehr gerne selber tragen, aber ich finde ihn gar nicht so schön. Ja. Ne? Und dann dachte ich, auch eine Kette, das liegt jetzt auch bei mir rum und ich habe so einen Rock von ihr, den ich beim Abiball selber anhatte und das hängt bei mir auch rum und wird alles nicht benutzt und immer mal wieder denke ich auch, was soll ich denn jetzt damit? Aber ein Teil von mir denkt, ja, aber ich denke dann an die Oma, das kann noch da bleiben. Aber das ist ein interessanter Punkt, dass auch das irgendwann vorbei ist und das ist dann aber eine schwierige Zeit, finde ich. Ich wüsste jetzt noch nicht, wie ich mich von diesem Rock lösen will. Es ist nur ein Rock, ich ziehe den nicht an. Das war auch nicht Omas Lieblingsrock, den hat die in den 60ern einmal getragen. Aber was macht man dann damit? Also da habe ich dann so ein bisschen Sorge, weil da fühlt es sich dann wieder sehr theoretisch und moralisch an. Darf man das jetzt weggeben? Wie gibt man das weg? Ist Altkleider okay? Gibt was? Also irgendwie da ist nämlich dann eine falsche Wertschätzung drin verankert in dem Moment, in dem du es loswerden willst. Darf ich das überhaupt? Wenn ja, wie muss man das geschmackvoll loswerden? Oder darf man es einfach in einen Altkleidersack machen? Darf man Schmuck verkaufen? Oder all das fühlt sich falsch an. Allein deswegen behalte ich die Sachen, glaube ich, weil ich nicht weiß, wie ich sie auf eine auf eine moralisch vertretbare Art für mich selber loswerden kann. Also, merke ich aber jetzt gerade erst.
Ich habe es ja nicht so mit der Moral dann am Ende, weil ich da auch da immer denke, es geht ums Gefühl. Wenn du das Gefühl hast, der Rock kann jetzt einfach in den nächsten Altkleidercontainer, dann würde ich immer denken, dann ist das in Ordnung. Ich glaube auch nicht, dass die Toten tatsächlich nochmal irgendwie denken, ach, jetzt hat sie den Rock da. Dann
dreht die Oma sich schön im Grab um.
Das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, davon muss man sich freimachen. Das ist ja oft einfach so ein bisschen was, was man selber emotional irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, mit sich trägt. Und wenn man das Gefühl hat, da sitzt noch ein Taler drin, dann finde ich da was auch verkaufen. Da kommt auch die Schwäbin
so,
durch.
Omas und Goldschmuck.
Wir es wäre doch auch im Sinne meiner Ahnen, dass man das Licht verkommen lässt.
Ja, aber genau, das ist ein bisschen lustig, aber gleichzeitig ist genau das der Punkt, wo ich dich gerade fast schlauer finde, auch in deiner Schwäbischheit, als mich. Weil genau das ist der Knackpunkt an falsche Wertschätzung. Dass ich denke, ich weiß gar nicht, was der Schmuck wert wäre. Wir reden von einer ganz normalen Kette und ein normaler Ring. Bestimmt richtiges Gold, nicht so günstiges Gold. Ich weiß noch nicht mal, was für einen Wert das hat. Aber let's say, das sind vielleicht 300 Euro. Keine Ahnung. Dann sind das immerhin 300 Euro. Ein Teil von mir denkt, ist doch geil. Ist besser, als sie einfach Schmuck rumliegen haben. Aber ein anderer Teil denkt, das fühlt sich falsch an. Und ich bin super froh. Und das ist, glaube ich, falsche Wertschätzung übrigens. Ja. Weil ich könnte die Kohle sicher gebrauchen oder spenden, was weiß ich. Aber ich brauche auf gar keinen Fall Schmuck zu Hause, den ich nicht trage. Und ich liebe, dass du sagst, ja, aber warum nicht? Weil da komme ich an meine falsche Wertschätzungsgrenze.
Also ich finde, wenn man sich davon gelöst hat, dann ist jeder, weißt du, ich nenne es jetzt mal einen herkömmlichen Weg, danach total in Ordnung. So wie die jetzt auch mit deinem eigenen Schmuck oder so umgehen würdest.
Mein Schmuck kostet nichts, mein Schmuck ist alles aus Plastik.
Aber ich finde, wenn man das einmal so abgehakt hat und sagt, das ist jetzt beendet, die Wertschätzung, die drückt sich nicht mehr über die Strickjacke auf, die ich behalten möchte, dann ist auch wurscht, was mit der Strickjacke passiert. Stimmt. Weißt du? Also dann kann man auch sagen, ja, entweder ist die noch gut, dann kann die verkauft werden, wenn die nicht mehr gut ist, dann kommt die in den Altkleidersack und dann gelten ganz persönliche Gründe, finde ich, und nicht mehr die des anderen.
Ja. Guter Punkt. Ist die Strickjacke cool? Würde ich die tragen?
Die ist jetzt so 80er, 90er cool. Also jetzt könnte man sie kurz wieder tragen, aber es ist halt, ich glaube so...
Siehst du mich darin?
Nein. Ich sehe eigentlich niemanden darin, außer meine
Oma. Wäre das nicht cool, wenn ich die
Jacke
von deiner Oma auftrage? Besser als Kleidung,
Sieht ein bisschen aus wie Old Celine, aber halt nicht ganz, weil sie halt diesen Oma-Faktor hat, weil die Knöpfe nicht cool sind und so.
Okay,
aber
ich will ein Foto. Bevor du die weggibst, will ich ein Foto, Katrin. Okay. Ich gebe dir auch Geld dafür, wenn ich die mag.
Okay, cool. Ja, so. Das eh. Also ich gebe dir nichts.
Ja, natürlich haust du nichts für umsonst raus. Ich stell dir mein Bundesverdienstkreuz auch noch in Rechnung, Puppi.
Was kostet denn das?
Weiß ich nicht, mehr 30 Euro oder so.
Herrn Steinmeier.
30 Euro. Es hätte aber auch so für 100 oder 150 Euro wirklich echte Bundesverdienstkreuze gegeben und ich hätte das gekauft.
So wenig Wertschätzung haben die Leute für ihre Kreuze.
Das wäre es mir wert gewesen. Auch
so
für
wenig
dich.
Ist das
wert. Es gab sogar so ein Doppelpack. Einmal Damen und Herren zusammen und dann wusste ich aber nicht richtig, wer bei uns die Dame und das Herr sein sollte.
Ich krieg doch das Herrenbesteck oder nicht, ne?
Da wusste ich dann eben nicht. Und allein das hat mich dafür zugeführt, dass wir jetzt den kleinsten Anstecker der Welt haben, aber wir sind eben auch super Understatement. So können wir es verkaufen. Okay, niemand weiß, es stimmt nicht, aber wir sind ein Zeichen für Understatement.
Ja, ich wollte noch sagen, ich finde, es ist gerade eine ganz schwierige Zeit im Jahr. Übrigens ist an
wir
dieser
haben
Woche
gar nicht
der
genug
Merkur
über deine
rückläufig. Ja, ich
Aggression
möchte jetzt
gesprochen.
Ganz
ja.
langsam mal überleiten zu meiner Aggression, weil ich lasse dich auf jeden Fall heute hier.
Ist wirklich wieder rückläufig, bei mir passiert auch nur Scheiße. Tell
aber
me
erst
all about it.
Ab Mitte der Woche, also ab heute. Also wenn der Podcast rauskommt, heute.
Wenn er rauskommt,
wenn
überhaupt.
Er rauskommt, wenn er rausgestimmt, dann könnt ihr noch
wenn
Sachen
oh Gott.
Dann ist Merkur wieder rückläufig schon und zwar wieder. Für 3 Wochen bis zum 15. Mai, also wird es wieder ein bisschen schwierig, habe ich gehört. Jedenfalls, also das, unabhängig davon, es gibt mehrere Aspekte, finde ich, ist doch gerade diese, Kennst du das, wenn man eigentlich denkt, so, jetzt haben wir es geschafft, der Winter ist vorbei, huh, cool, das war's.
Bitte mach's mir nicht kaputt, in der und Phase dann, bin ich gerade.
Ja, ich schwöre dir, allen geht's jetzt so und jetzt regnet es einfach die ganze Zeit, es wird nochmal kalt und jetzt sitzen wir hier wieder bis Mai und nichts geht voran und so. Das schon mal ist, ich finde es einfach die schwierigste Zeit im Jahr, zumal in Berlin, weil man einfach denkt, wie kann das jedes Jahr passieren? Wobei ich glaube, dieses Jahr ist es in ganz Deutschland ein bisschen schwierig. Dann habe ich aber gerade schon beim Herkommen Leute gesehen, die kurze Miniröcke anhatten ohne Strümpfe. Also das ist ja auch so eine lustige Zeit, weil die einen gehen halt noch im Parka raus ja. Und die anderen denken schon so, fuck it!
Stimmt, die Wetterunsicherheit der Leute, das ist immer toll. Ja.
Diese zwei Monate, wo keiner so genau weiß und die einen schon so voll Juli sind und die anderen
noch so
März.
Ich bin beide. Ich bin immer, wenn 15 Grad sind, habe, denke ich, jetzt ist, glaube ich, dicke Jacke Zeit und dann denke ich, scheint doch die Sonne. Also ich bin eine von denen gewesen, okay. Nur dass du weißt.
Ja, super lustig. Und dann, ich bin irgendwie aggro. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also ich bin wirklich...
Naja, an Merkur und dem Regen, macht doch
das
Sinn.
Das weiß ich nicht, weil der Merkur kommt ja jetzt erst und so. Es hat auch vielleicht einen anderen Grund, aber vielleicht wirklich das Wetter oder dass es jetzt nicht verdammt nochmal Frühling wird. Es ist wirklich mittlerweile so, dass ich Auto fahre und wenn mich jetzt jemand wirklich, sage ich mal, mit einem heißen Reifen schneidet, also sagen wir mal sportlich an mir vorbeizieht, habe ich jetzt langsam...
Gott, du machst mir Angst auf eine interessante Art, aber...
Ich habe jetzt so, dass ich denke, ich fahre dem jetzt hinten rein.
Wirklich?
Ich habe richtig so...
Wie hoch so ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das machst?
Ich, ich bin wirklich kurz davor. Ich habe wirklich so schlimme Fantasien. Ich denke so, aha, okay, alles klar. Also pass auf, ich fahre dir hinten rein. Dann werden wir ja sehen, wie dein Samstag heute noch läuft. Weil ich so sauer bin, dass ich wegen so Banalitäten irgendwie denke, ja, du willst mich abfackeln? Ich fucke dich also wirklich. Apropos Filmzitate. Wenn du mich abfackst, fucke ich dich ab.
Ich kann so richtig mehr in meine Stadt setzen.
Ja, ich will so richtig wissen gerade und ich hoffe, dass es schnell vorbeigeht, weil ich schrotte halt dann mein eigenes Auto. Kennst du das, diese Wutanfälle, wo man hinterher denkt, das war jetzt eigentlich eher blöde für dich, weil du bist ja auch schuld, wenn du hinten reinfährst, deine Versicherung steigt, dein Auto muss in die Werkstatt.
Ich trainiere mir das gerade ab, deswegen habe ich das schon lange nicht mehr gehabt.
Also für diesen kurzen Triumph, dass man denkt, dem habe ich es gegeben, ist es das nicht wert? Aber ich sage dir,
ich glaube, manchmal ist es das wert. Oh. Ich würde so gerne erwachsen sein und sagen, Katrin, reiß dich mal zusammen, aber ein Teil von mir möchte dich anstacheln und dabei sein, wie du das einfach einmal nicht auf die Reihe kriegst, wie du einmal wirklich nur für die Sekunde Befriedigung wirklich jemanden reinfährst, weil
so
du weißt es ja nicht. Vielleicht ist es langfristig das gute Gefühl. Vielleicht wirst du danach gar nicht denken, das war es nicht wert, sondern vielleicht wirst du denken, ja Mann, aber es ist eine Anstiftung zur Straftat, wenn ich das sage. Oh. Deswegen sage ich nochmal offiziell, Katrin, bitte mach das nicht. Und dabei mache ich aber dieses Gesicht.
Ja, okay, alles klar. Ich habe so Freundinnen erzählt und merke, seitdem gibt es so eine total lustige Offenheit. Ich habe neulich auch mal bei einer Party gesagt, Leute, ich habe Magen-Darm-Probleme. Und das war wirklich so der Icebreaker. Und also, ich auch.
So bist du sonst gar nicht. Das lernst du von mir.
So. Und jetzt war es wieder so, ich habe diese Geschichte einfach mal selbstbewusst im Freundeskreis erzählt, weil ich dachte, es hilft ja auch nichts. Man muss ja auch nicht immer so tun, als wäre man besser, als man ist.
Ja, Mann.
Und alle waren so... kicherig am Lachen und war so, oh. Und dann habe ich im Nachgang einfach so 10 Nachrichten gekriegt von Leuten, die mir gesagt haben, was sie für Fantasien haben.
Ah, geil. In der Runde alle so, oh, naja, das ist aber ganz schön sportlich. Und dann so privat beichten.
Genau, und dann privat nochmal so, ah, das Eis ist gebrochen. Endlich kann man hier quasi mal
Sie bald wirst
Real
du
Talk.
Auch über Menstruation ganz entspannt sprechen wollen.
Ach so, ja.
Mit deinen Freundinnen, meine ich, nicht im Podcast.
Ja, nee, eigentlich glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber es war so lustig, weil Leute einfach so ganz... lustige Sachen wie so gestanden haben, weißt du, dass man richtig so denkt, so, dem gebe ich jetzt. Du frierst, dann laufen wir jetzt nochmal 3 Stunden hier durch den Regen und so. Das war sehr lustig.
Ich muss mir irgendwann nochmal über Rache reden, weil das auch so ein krasses Thema ist, ich komplett verstehe. Ich hab so geile Fantasien und nie darf man das und ich mache es auch gar nicht mehr, aber vielleicht können wir darüber nochmal eine Sendung machen, weil ich habe in meiner Jugend so ein paar kleine, nicht so aufregende Sachen gemacht, aber so ein paar.
Mit Rache, die mit Rache zu tun haben?
So ein paar Klassiker. Sowas wie Zahnbürsten im Klo einmal.
Boah!
Ja, aber der war auch ein Arsch.
So ein bisschen. Du hast gesagt, so ein bisschen. Naja. Und das ist mit das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, aber man sieht's ja nicht. Der wusste es auch nie. Das war nur für meine persönliche Befriedigung.
Ja, aber ich...
Ich glaube, ich habe noch raufgepinkelt. Ich glaube, ich habe es nicht in der... Das ist nicht so schlimm. Das ist fast so wie...
Nee,
Sex.
Also ich traue das, ja, aber nee, das ist es nicht. Ich traue das allen Menschen zu. Und ich habe ja zum Beispiel super Probleme, Handwerker reinzulassen. Und ich würde am liebsten mit denen aufs Klo gehen, um zu checken, dass die nicht so eine Scheiße machen, während die mir eigentlich hier, was weiß ich was, reparieren. Und ich traue das jedem zu. Ich denke immer, die Zahnbürste, die steht da schon auch verlockend. Was kann man alles mit einer Zahnbürste machen? Und ich komme dann auf Dinge wie du, die du gerade gesagt hast. Und jetzt bin ich wieder bestätigt. ich es in meinem, ich muss eigentlich alles wegschließen. Ich muss eigentlich, ja, ich darf
das wird das Beste
reinlassen.
Sein, Katrin. Das klingt auch super gesund. Irgendwann bist du Prepper. Mein neues Haus hat übrigens einen Prepper-Keller. Also einen Keller, der richtig Luftschutzbunker war mit einer Stahltür. Wir können also, wenn alles hart auf hart kommt.
Gut, dass du sagst, ich werde preppen, aber selber quasi schon viel mit einem Bein schon im Prepper-Keller stehst.
Ich kann nichts dafür, dass der Keller da ist. In meiner Welt wäre der offen, aber wenn du dich einschließen willst, biete ich dir nur an, deine Zahnbürsten bei mir im Prepper-Keller einzuschließen.
Okay, alles klar.
Just saying. Ja, lass uns irgendwann nochmal über Rache reden, weil da habe ich wirklich große Fantasien und du augenscheinlich auch und ich muss die nur nochmal sortieren, damit ich hier nicht alle peinlichen Sachen erzähle.
Jetzt nur kurz. Ich könnte mich gar nicht erinnern, dass ich mal Rachegelüste gehabt hätte und es ist ja auch wirklich so albern. Ich meine,
sag mal, jeder Liebeskummer der Welt, jeder richtig schlimmer, was ich schon darüber nachgedacht habe, vor allem in Zeiten von True Crime, wo ich jetzt weiß, worauf man achten muss. Ich habe schon in den letzten, ich möchte es mal grob halten, in den letzten 3 Jahren habe ich einmal sehr aktiv darüber nachgedacht, wie ich ohne irgendeine Spur zu hinterlassen Kacke versenden kann. Weil ich so Bock hatte auf...
Im Sinne von Scheiße?
Ja, okay, weil ich so Bock hatte auf kindische Rache und das nur, das nicht so super schlimm fand. Ich werde das nie machen, auch weil es irgendwie doch schlimm ist. Aber ich habe wirklich genossen, eine halbe Stunde wie so ein Detektiv mir zu überlegen, worauf ich achten müsse, Stichwort, von wo sende ich das ab? Fingerabdrücke, druck ich, wird da, und so weiter und so fort. Allein das hat mich befriedigt, das hat nie stattgefunden.
Und was für eine Scheiße ist das, die du da verschickst?
Meine.
Hund. Ja, aber dann...
Ist doch egal.
Ja, aber das ist
genau,
ja total...
Ja, aber die Frage ist, macht die Polizei tatsächlich einen DNA-Test dafür? Aber die Sachen muss man sich dann überlegen. Ich glaube, ich landete dann vielleicht bei fremder Hundekacke. Man kann ja auch eine Mischung machen. Mhm. 3 verschiedene. Und ich fand das so klassisch und so 50er-Jahre-mäßig, dass ich da so Bock drauf hatte. Ich habe es nicht gemacht, ich werde es auch nicht machen. Aber ehrlich gesagt, vor allem, weil ich ein bisschen Angst habe, erwischt zu werden. Ich finde die Idee, ich habe manchmal Bock auf Rache. Das darf halt nicht wehtun oder so, aber... Lass da in Ruhe nochmal drüber reden. Weil wir gerade bei Zahnbürsten waren, da kann ich dir was über Zahnbürsten erzählen. Denn ich habe eine brandneue. Ich will keine Werbung machen, deswegen kann ich keinen Namen nennen. Mhm. Aber ich muss dir kurz meine Zahnproblematik erzählen. Ich putze nicht sehr gerne Zähne, weil ich das unangenehm finde und weil ich zurückgehendes Zahnfleisch habe. Und jeder Zahnarzt immer sagt, dass ich ganz besonders vorsichtig und nur von oben nach unten. Mhm. Und das Zähneputzen wird mir so kompliziert gemacht, dass ich das unfassbar ungern mache. Ich mache das zu kurz. Ich mache das manchmal auch nur einmal am Tag. Meine Zähne sind vollkommen fein und ich rieche nicht aus dem Mund. Und jetzt habe ich eine Zahnbürste gefunden, eine elektrische Zahnbürste, die komplett aus Silikon ist. Die ist eigentlich für Kinder, glaube ich, mit Silikonborsten. Und mit der kannst du im Mund komplett rumrödeln. Das quietscht du da gar danach, weil Silikon das so sauber macht. Und du kannst dir überhaupt nicht das Zahnfleisch verletzen. Plus, die sieht aus wie so ein geiler Lady-Vibrator, weil das eben alles aus Silikon ist, in Pink. Und wenn man die Zeit eingehalten hat, weil es eine Kinderzahnbürste ist, gibt's ein Smiley. Und wenn man die Zeit nicht eingehalten hat, gibt's einen traurigen Smiley. Und ich habe rausgefunden, also wer die kaufen will, es ist eine schwedische Marke und es ist eine Silikonzahnbürste aus mit Elektro. Dann kann man das googeln. Die sind scheiße teuer, unverschämt teuer, ehrlich gesagt, so dass ich deswegen die Kindervariante gekauft habe, weil die billiger ist. Kann man aber machen, weil der Putzkopf gleich ist. Und seitdem, Katrin, putze ich jeden Tag sowas wie 4x Zähne, weil mich das so befriedigt. Ich rödel rum. Für dich ist es vielleicht nichts, aber das ist wirklich auch so ein ADS-Ding. Wenn es keinen Spaß macht, mache ich es nicht. Und das ist bei Körperhygiene wirklich scheiße. Und ich habe schon alles versucht. Klatschzeitungen beim Zähneputzen, Fernsehen beim Zähneputzen. I just don't do it, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache alles falsch, das tut weh. Und jetzt habe ich diesen Mini-Vibrator, Zahnputz-Vibrator und werde demnächst die krassesten Zähne der Welt haben. Ich schwöre, ich habe gestern 4x Zähne geputzt. Ich habe die neben dem Bett stehen. Man braucht noch nicht mal notgedrungen Zahnpasta. Es geht ja nur um den Biofilm. Bin ich zu aufgeregt wegen der Zahnpasta?
Bisschen. Also es ist auf jeden Fall jetzt...
Wir können auch einfach wieder runter.
Hätte
aber,
ich nicht gedacht, dass im Zahnputzbereich noch so viel liegt, also dass da noch so ein Enthusiasmus drinsteckt.
Liebst du deine Zahnbürste? Bist du komplett fein mit deiner Zahnbürste?
Komplett fein.
Also keine Zahnfleischprobleme?
Nee, bin schon immer fein gewesen mit Zähne und allem Möglichen und so. Also findest du auch nicht so kompliziert. Wir haben ja denselben Zahnarzt und der hat mir das erklärt, 45 Grad ansetzen und dann einfach quasi nicht das Zahnfleisch nach oben schrubben,
exakt,
sondern einfach so von oben nach unten
kommen. Aber das finde ich unfassbar kompliziert. Ich berühre dauernd das Zahnfleisch und denke jedes Mal, ich habe es schon wieder berührt. Und
dann das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Du sollst auch nur nicht nach oben schieben.
Ja, aber das passiert ja dann.
Nee, dann machst du es falsch.
Ja, das ist der Punkt. Ich will mich, das stimmt auch. Und das ist aber eben der Punkt. Ich möchte mich bitte nicht konzentrieren. Es ist nur Zähneputzen. Ich will da nicht stehen und denken, na, haben wir 45 Grad, haben wir es berührt oder nicht. Mir hat eine andere Zahnärztin auch was sehr Logisches erzählt, dass man vom Zahnfleisch einfach immer so runterputzen soll, weil du dann auch den Scheiß unterm Zahnfleisch rausholst und das ein bisschen animierst zu wachsen. Aber auch das nervt wie Sau, ich krieg das nicht hin. Und meine kleine Vibrator-Silikongeschichte, ich rödel rum, als gäb's keinen Morgen in meinem Mund. Nichts tut weh, alles ist sauber, I'm happy. Und ja, ich mach's nicht richtig, aber jetzt habe ich wenigstens Spaß dabei.
Ist doch super. Also mal gucken, wie lange, wahrscheinlich 2 Wochen oder so. Nein, aber dann gucken wir, was dann der Zahnputzmarkt sonst noch hergibt. Du bist ja auch immer echt gut, weil du uns so die neuen Gadgets für schon ausgenutzte Bereiche hier präsentierst.
Ich hatte mal gegoogelt, eine Zahnbürste, die von alleine putzt, weil ich immer dachte, das kann doch nicht sein, dass es das noch nicht gibt.
Ja, wie so eine Waschanlage für die Zähne.
Das
die
gibt es auch. Wie so eine Zahnschiene, wo du...
Glaube ich nicht.
Gibt's, aber putzt überhaupt nicht gut, weil das natürlich an den Mund, an die Zähne angeputzt passt werden muss. Aber es könnte die Zukunft sein, dass du dir beim Zahnarzt eine eigens passende, für deine Fresse passende Schiene besorgst, in der lauter kleine Bürsten, ich meine, das ist alles so komische Amazon-China-Ware, total schlechte Bewertung, aber die Idee, wenn das weiterentwickelt wird, ich würde Werbung für machen.
Aber wie groß, ich meine, was für eine Fresse musst du haben, dass du da noch Platz, quasi so eine Putzmaschine reinbekommst. Ach, also
stimmt,
so eine ganze, so eine oben und unten oder so.
Naja, es passt
oder
schon
mal rein.
Oder
das ist so aus Silikon und da fährt die Bürste quasi nur so entlang, wie man es jetzt auch macht mit dem Zahnbürste. Ich muss mal kurz ein Patent anmelden.
Hey, ich muss mindestens mit angemeldet werden, weil ich das Thema gebracht habe. Ich denke, es wird kein Problem wegen
meine
unserem
Idee, oder
Anstecker.
Nicht? Also ich habe überhaupt kein Problem mit Zähneputzen, zumal ich finde, dass das Einzige, was ich finde, ist, dass die Zeiten zu kurz sind. Es soll mir mal jemand sagen, meine Zahnbürste ist so eingestellt, angeblich 3 Minuten, das kann nicht sein, ich komme nicht in 3 Minuten einmal durch den Mund. Ich brauche also immer 1,5 oder 2 Durchläufe. Das ist das Einzige, was mich stresst beim Zähneputzen.
Ich bin immer schon nach der Hälfte fertig. Meine neue Zahnbürste macht, weil mich das langweilt. Das ist ja mein Problem.
Ich putze jeden Zahn einzeln.
Ja, aber ich nicht, weil ich weiß, ich sollte, aber alles in mir sagt, habe ich keine Zeit, keinen Nerv für. Es macht nicht genug Spaß. Es ist wirklich ein richtiges Dopaminproblem, weil ich es wirklich versuche. Wie gesagt, ich glotze dabei, ich lese, nichts davon macht Sinn. Oh Gott, ich wünschte, ich wäre so. Weil ich immer denke, hat noch nicht vibriert, ach komm, ich fange schon mit der anderen Seite an und dann bin ich schon komplett durch.
Da ist Perfektionismus ganz gut beim Zähneputzen, muss man sagen.
Und ich hoffe mir, das jetzt so ein bisschen anzutrainieren. Ich habe jetzt vor, nicht mehr den traurigen Smiley zu putzen, sondern so lange, bis mein kleiner Vibrator durch ist, damit ich wenigstens schon mal die geplante Zeit habe und vielleicht in einem Jahr mache ich länger, so wie du.
Werbung.
Also, gerade ist ja wieder wahnsinnig viel los. Ich bin viel unterwegs und wenn du dann endlich mal zu Hause bist und alles geschafft ist, dann will man wirklich nicht überlegen, ja, was kochen wir denn heute schon?
Ja, furchtbar.
Dabei finde ich es wirklich am allerwichtigsten, dass man gerade in stressigen und so ein bisschen hetzigen Zeiten gut ist, weil sonst wird ja alles ganz schnell ganz schlimm.
Ja.
Und diese Woche war mir zum Beispiel nach, wir sind nämlich heute bei unserem Werbepartner HelloFresh. Und da habe ich mir wunderschöne Sachen ausgesucht, nämlich hatte ich Lust auf Balsamico-Linsensalat, da war Hähnchenbrust mit dabei. Das ist ja beides ein Allrounder, finde ich, das geht immer.
Ja, geht immer.
Und ich bin angetan vom Satay-Tofu-Hack auf Glasnudelsalat.
What?
Da ist auch Pak Choi dabei, liebe ich auch in allen Lebenssituationen. Und es war wirklich alles wahnsinnig gut, es hat mir sehr gut gefallen und ich weiß halt da wirklich immer, es ist alles frisch, es sind hochwertige Zutaten.
Ja, an HelloFresh, dass das so einfach ist. Ich mag immer, wenn Sachen einfach sind. Und HelloFresh ist echt wie Malen nach Zahlen. Die Rezeptkarten, die da mitgeliefert werden, sind super übersichtlich. Das Kochen nervt überhaupt nicht und ich bin wirklich schnell genervt vom Kochen. Und auch dieser ganze Planungsstress, was will ich jetzt essen und ach, ich muss noch einkaufen, ach, das habe ich ja gar nicht, fällt alles weg. Und man kann sich tatsächlich jede Woche aus 40 Rezepten was auswählen. Ist wirklich cool, da ist für jeden Geschmack was dabei. Man kann sogar theoretisch seinen kulinarischen Horizont erweitern, weil ich bin ja so ein bisschen, naja, ich sag mal eintönig in meiner Essensauswahl. Ich bin so ein bisschen, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und dank HelloFresh habe ich aber schon diverse Zutaten und Rezepte für mich entdeckt. Stichwort Pak Choi. Dachte ich immer, das mag ich nicht. Zack, war es dabei, war auf einmal lecker. Und dadurch, dass man jetzt das alles in so perfekten Portionen geliefert bekommt, verkocht man quasi nicht umsonst Stuff. Weißt du, man spart Geld, man muss nichts wegschmeißen, man hat genau so viel, wie man braucht für sein Gericht. Und besser geht es ja im Grunde überhaupt nicht. Deswegen, wenn ihr HelloFresh endlich mal testen wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh, Bauer, Feind und Kuttner. Alles groß geschrieben. KFBUK. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine, bitte?
Ja, und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue und auch ehemalige KundInnen gültig. Und ja, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mal nach Zahlen oder Kochen nach Karten.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Keine Werbung mehr.
Und ich bin auch irgendwie froh, weil du kurbelst einfach immer noch die Wirtschaft an. Das ist einfach auch
ich
gut.
Kurbel
und
so irgendwer muss es ja machen. Ist so scheiße.
Ich habe ja jetzt nochmal festgestellt, es scheint auch ein altes Ding zu sein. Ich bin jetzt ganz straight auf dem Weg zu einer alten Frau. Ich halte alles für Shishi. Alles. Ich hatte diese Woche.
Dass wir noch befreundet sein können.
Habe ich mich mit Waschmaschinen beschäftigt. Und da hat der Verkäufer gesagt, also da man dosiert ja immer falsch. Man dosiert ja immer Waschmittel falsch. Also wie oft hat man da...
Ja.
Wie oft hat man da eine halbvolle Maschine und macht trotzdem Waschmittel voll? Da war ich schon so, da fand ich den schon so doof, dass ich glaube, ich habe nie eine halbvolle Maschine. Ich warte einfach, bis die Maschine voll ist und dann machst du das Waschmittel voll. Wo ist jetzt, was sind das jetzt schon wieder für
Probleme? Wer wäscht unnötig früh Wäsche?
Genau, also hä? Und dann wollte er offensichtlich eine Waschmaschine verkaufen, wo das Mittel schon irgendwie integriert ist in die Maschine, was man aber zusätzlich nochmal kaufen muss, Phase 1, Phase 2 und das musste man dann anschrauben im unteren Drittel der Maschine.
Das wird dann von alleine freigesetzt.
Und das dosiert es dann selber. Und dann kann dir dieser Fehler nicht mehr passieren, dass du das Waschmittel falsch dosierst. Und er hat Reden gesprochen.
Ich
wirklich, ich musste raus aus dem Laden, weil ich dachte, ich habe wirklich laut, auch unfreundlich, da war ich ehrlich gesagt auch schon aggro, da habe ich gesagt, ja, das halte ich alles für Shishi. Und bin
geil,
so wütend aus dem Laden
mit deinen beigen Klamotten.
Weil ich dachte, sag mal, will der mich eigentlich verarschen? Was labert der mir denn jetzt hier ein Dosierungsproblem ans Ohr, das ich noch nie hatte? Und ich merke bei allem so...
Der verkauft halt das Gerät, der ist schon nicht blöd. Ich hätte schon zugeschlagen zu dem Zeitpunkt.
Richtig. Und ich merke so, es soll schön einfach sein. Neuerungen grundsätzlich ist mir gleich mal suspekt. Braucht man das? War das Alte nicht gut genug? Und das habe ich jetzt ein paar Mal letzte Woche beobachtet. Ist wahrscheinlich nicht gut. Ich muss mal ein bisschen auf der Hut sein.
Oder vielleicht müssen wir uns auch da mal wieder in der Mitte treffen. Denn ich bin natürlich der Idiot, der daneben steht und sagt, what? Das ist ja fantastisch. Geben Sie mir 3 davon. Wäre mir in dem Fall nicht passiert, weil ich mal vor ein paar Jahren aus Versehen in so ein Waschmittel-Rabbit gefallen bin, weil ich auch noch mal gucken wollte, so
hast
wie
ein Abo bestellt.
Ich habe mich einfach zu Tode gegoogelt. Also das ist ja so Rabbit Hole. Ich so, okay, Waschmittel. Und dann war ich auf einmal in auf gar keinen Fall Flüssigwaschmittel, weil die einen Film hinterlassen. Man sollte immer Pulverwaschmittel nehmen. Und auch da Schwarzwaschmittel ist total für den Arsch. Ich wusste eine Zeit lang alles über Waschmittel. Seitdem wasche ich wie eine Omi so richtig mit dem Klassiker. Das muss ich jetzt sagen. Oder vielleicht sage ich den Namen nicht, aber mit dem klassischen Waschmittel.
Gibt's ja auch von diversen Marken.
Genau. Und zwar eins mit weit und eins mit bunt. Und das überdosiere ich auch nicht, weil ich in dem Zeitpunkt auch gelesen habe, dass man dazu neigt, es über zu dosieren, was einfach die Wäsche eklig und schmutzig und stinkig macht. Also das ist nicht mein Problem. Und dennoch hat mein inneres Portemonnaie gezückt, als du eben davon erzählt hast.
Ja.
Ich bin da wirklich so ein richtig, wie so ein, wie heißt das, so ein Bauernfänger. Oder ist das Bauerfängeropfer? Wie heißt das, wenn man Bauerfeind?
Wenn du drauf
reingefallen
bist.
Und ich könnte das jederzeit.
Schnapper Bauerfänger.
Ich muss wirklich, ich brauche Amazon-Verbot. Ich habe dir ja schon erzählt von dem sich selbst drehenden Puderpinsel. Hatte ich dir das erzählt?
Das habe ich schon wieder vergessen. Oder verdrängt. Eins von beidem. Ja.
Und sowas. Und was auch mir passiert ist, ich habe eine neue Art Selfcare zu machen für mich. Und zwar wasche ich mich jetzt, das klingt falsch, weil ich wasche mich
mit
generell.
Der Zahnbürste.
Ich mache jetzt Morgenpflege. Ich bin ja jemand, der sich tatsächlich selten schminkt, außer ich sehe jemand oder man wird fotografiert. Und habe jetzt angefangen, mir eine Morgenroutine anzudingsen. Ich dusche ja morgens nicht, weil ich abends bade. Und ich wasche mir jetzt wie ein richtiger Mensch das Gesicht und mache nicht irgendeine Creme
drauf. Ich stelle jetzt
keine
Nachfragen zu.
Ich habe meine Gesichtshygiene bisher war Wasser, Seife, irgendwas von Nivea oder was gerade rumsteht, fertig. Und dann habe ich da ein kleines Rabbit Hole entdeckt und ich mache jetzt Flooding. Kennst du Flooding? Das bedeutet, man wäscht sich, man macht sein Gesicht mit Gesichtswasser nochmal, wie heißt das?
Nass?
Sauber und nass. Und auf das noch feuchte Gesicht trägt man ein Serum. Wir müssen nicht darüber reden, ob das funktioniert oder nicht. Es geht ja um meine Psyche. Man trägt ein Serum auf, was jetzt jeder Idiot hat. Und darüber dann eine Gesichtscreme und dann schminke ich mich, egal ob ich rausgehe oder nicht. Also nur so wie jetzt mit so einer BB-Cream, mehr mache ich nicht. Und danach sitze ich manchmal alleine in meiner Wohnung am Schreibtisch und fühle mich trotzdem gut, weil ich denke, ich habe mich wie eine richtig Erwachsene. Ich pflege mich jetzt, ich passe auf mich auf. Für meine Haut ist es auch nicht schlecht, weil warum sie nicht mal durchfeuchten und komme mir jetzt irre erwachsen vor, wenn ich alleine geschminkt in meiner Wohnung sitze, aber ich liebe es.
Also dazu muss ich sagen, es gibt so ein paar Sachen, glaube ich, die werden halt einfach wirklich nicht besser. Also sowas wie zum Beispiel Waschmittel oder so, ne?
Ja, denke ich auch.
Ich glaube, es gibt einfach Sachen, die haben einen Entwicklungsstand, dann sind die geil und dann, also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Toaster. Toaster ist ja total easy Prinzip. Er macht einfach Toast und wenn er fertig ist, schnallt das raus. Ding raus, fertig. Und ich habe ja einen Toaster gekauft und wusste das nicht, es war auch keine Warnung drauf, der einfach gepiept hat, wenn der Toast rausgekommen ist.
Oh, darüber haben wir gesprochen, ja. Der aggressive Toaster, ja.
So,
ja.
Der hat einfach piep, pff, piep gemacht. Mhm. Falls du das pff nicht gehört hast, hat er nochmal piep, pff, piep gemacht. Und ich dachte einfach so, sag mal, und wie muss das passiert sein? Wie saß das Entwicklungsteam zusammen und gesagt, scheiße, der Toaster ist perfekt, aber wir müssen einfach ein neues Produkt auf den Markt schmeißen. Lass es piepen! Mhm. Ich habe keine Ahnung. Und da muss man, glaube ich, raus aus der Nummer. Und das ist ja, glaube ich, mit Essen so. Man weiß ja, wie man sich gut ernährt, was für einen Grundumsatz du hast und also, ne, wie du jetzt zum Beispiel nicht unbedingt dicker wirst und solche Sachen. Dann ist es, glaube ich, beim Waschen ähnlich. Und ehrlich gesagt ist es auch bei Gesichtspflege, glaube ich, ähnlich. Man weiß ja dann die Basics und dann optimiert, also das lässt sich nur in einem gewissen Maße, glaube ich, optimieren. Und was du sagst, stimmt total. Es gibt doch auch, ich habe vergessen, wer das geschrieben hat, ich glaube, er war irgendwie auch bei der Army oder so, dass diese Kleinigkeiten das Wichtigste sind im Leben. Also wenn du jetzt so zum Beispiel Routinen auch im Krieg bist oder so.
Exakt.
Oder dass du das Bett machst, dass du die Zähne putzt. Also dass man diese ganz grundsätzlichen Sachen machen soll, weil das hält quasi dein Leben zusammen. Und das fand ich total faszinierend. Deswegen glaube ich dir das total. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie arbeiten zu Hause und haben dann immer einen Schlafanzug an, weil
hatte
die einfach
ja
sich
immer
nicht
schon
anziehen.
Mein ganzes Leben lang.
Genau.
Ich habe damit jetzt
Unterschied machen.
Ja. Wenn also wirklich erst
anziehst.
Neulich. Wir haben ja noch, ich war hier auch ein paar Mal einfach nur in Jogginghose, weil ich auch wirklich denke, I don't care. Und ich denke auch vom Optischen, do I immer noch not care. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mehr Routinen brauche, weil ich auch sehr überanstrengt war die letzten Monate und auch merke, dass ich, wenn ich wach werde zum Beispiel, sofort nervös bin, was wirklich kein gutes Zeichen ist. Und dann bringt es einfach nichts, Sarah zu sein und einfach liegen zu bleiben und das auszuhalten. Und habe dann aus der Not angefangen, morgens ein bisschen Yoga zu machen. Nicht, weil ich Yoga machen will, sondern weil ich was brauche stattdessen. Und im Zuge dessen ist diese Pflege, und für mich ist das wirklich ein Riesending, weil ich bin 44 und habe noch nie Gesichtspflege gemacht. Ich habe mich wirklich immer nur mit irgendeinem Waschgel, ich verstehe auch Lotions nicht, ich glaube niemanden, der kein Wasser an mein Gesicht macht. Und dieses Flooding, weil man dann wohl wirklich, und das schien sogar sinnvoll, weil Feuchtigkeit zieht dann in die Haut und nimmt das Produkt mit, deswegen macht es Sinn, das immer alles nass auf nass zu machen, wie beim Lackieren übrigens. Und dann liebe ich das wissenschaftlich, weil ich denke, okay, I believe you, und dann mache ich es einfach. Was mich nervt, Stichwort Weiterentwicklung, ist, du hast natürlich dann 10 Trilliarden Produkte. Und ich wusste überhaupt nicht, was will ich jetzt? Und habe dann auch ganz schlicht einfach irgendeine Marke, die man kennt, genommen und das einfach genommen. Weil ich weiß, das hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, bei einem Schönheitschirurgen habe ich mal gedreht und der meinte, alles, wo Hyaluron draufsteht, bringt gar nichts, denn wenn es was bringen würde, wäre es so viel, dass es ein Wirkstoff ist und dann muss es in der Apotheke verkauft sein. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Also habe ich da so einen Konflikt. Ich denke, okay, die behaupten das und brauche ich Vitamin C und dann habe ich einfach Augen und Ohren zugemacht und von einer Firma 2 Cremes gekauft und ein Serum fertig.
Und hier greift wieder der Nebelschnabel-Bauernfänger.
Ja.
Weil am Ende kann ich dir echt sagen, ich habe ja, was Beauty und Gesicht angeht, jeden Trend mitgemacht. Ich weiß alles.
Deswegen
von Double Cleansing über du hast nicht gesehen. Jetzt gerade ist es Sonnenschutz 50 plus, darfst gar nicht mehr ohne aus dem Haus, egal ob Sommer oder Winter, Sonne oder
sagt
Regen.
Meine Haut hat seit 10 Jahren.
Also, alles. Ja. So, das zum Beispiel, glaube ich, ist jetzt relativ safe. Aber ja. Es gibt immer so Trends, wie auch beim Essen, dann sollst du nur Fleisch und dann sollst du nur
und
Low Carb.
Und so,
dann,
es kommt immer irgendwas um die Ecke. Ja.
Genau, es gibt immer so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und am Ende kann ich dir da, also wirklich ich habe echt ein Vermögen in Beauty-Produkte investiert, also wirklich richtig schmerzhafte Beträge auch.
Ja, weil nie mehr als 10 Euro für irgendwas gezahlt.
Ja, da habe ich ein bisschen mehr für ausgegeben und so auch manchmal täglich. Ach, das hat noch nicht so gut gewirkt, ich probiere mal das andere, das war auch schön teuer, einfach so.
Wobei, ich kenne das von anderen Sachen, nur nicht von, ich verstehe das, wenn man Bock drauf hat, dann ist es ja auch ein Rabbit Hole, dann will man es testen und was Gutes finden und so, das finde ich gar nicht blöd eigentlich.
Ja, aber ich finde, man ist ganz schnell an dem Punkt, wo man eben merkt, ah ja, die haben mich eigentlich wieder nur verarscht. Ich bin super enthusiastisch wieder letzte Depp vor die nächste Wand gerannt und habe jetzt einfach das Bad vollstehen mit lauter Scheiß, der mir schlecht wird, bevor ich das alles in meinem Gesicht unterkriegen kann. Deswegen, ich bin komplett weg davon und bin auch total happy. Aber ich kenne das, diese Momente, wo man so denkt, was ist das denn? ach, das brauche ich jetzt aber mal. Und auch so dringend, manchmal noch am selben Tag. Es muss da sein jetzt.
Das ist ja so das Dämliche. Man muss ja eigentlich anfangen, all diese Sachen, das sagt ja auch jeder,
koreanische Kosmetik,
wenigstens
ich
nur
es heute,
in den Warenkorb
wirklich
machen und am nächsten Tag nochmal ankommen. Allein das reduziert Sachen um 50%. Aber so sind wir nicht. Das ist das Impulsive an mir. Ich drücke auf sofort kaufen, bevor ich überhaupt fertig gelesen habe, was das macht. Nur weil ich denke, es hat sehr viele Sterne und es sieht schön aus von
außen. Ich habe es mir abgewöhnt und habe tatsächlich, aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt an der Stelle gut passt, aber wahrscheinlich passt es nie oder an ganz vielen anderen Stellen. Ich habe gelesen in der letzten Woche, dass es gibt sowas wie einen Rebound-Effekt. Ja? Also, dass Leute versuchen, Dinge auszugleichen, die quasi, also wenn Corona war, man konnte lange nicht raus, will man exzessiv feiern gehen. Ja. Oder wenn jetzt alle sagen, Klimawandel, das wird ganz schön scheiße, wer weiß, was du für ein Auto fahren kannst,
dass man
alle nochmal SUV kaufen
und
so. Und jetzt habe ich aber gelesen, ich bin irgendwie auf dem Mount Everest hängen geblieben. Ne? Ich bin so fasziniert vom Mount Everest und habe diesen Film geguckt, da mit Jake Gyllenhaal und so, der dieses Drama, was ja wirklich passiert ist, in den 90ern, wo so ganz viele Menschen gestorben sind, einfach auf dem Mount Everest. Unter anderem zwei von den Führern. Was eigentlich nur ein Film ist und ich habe den geguckt und der hat mich irgendwie aus der Fassung
sterben
gebracht.
Wie die fliegen da, das ist wahrscheinlich
so
recht realistisch. Die sterben doch allein beim
Anstehen
da teilweise.
Ja, aber das war, genau, das ist ja jetzt mittlerweile dieser ganze Tourismus,
auch
der da stattfindet.
Traurig, ne? In der Schlange zu sterben vom Mount Everest. Nur ein kurzes Ding, aber warum nicht dann wenigstens wie im Film gekraxelt und so und dann stehst du einfach nur an und fällst runter. Das ist so die uncoolste Art zu sterben auf dem Mount Everest.
Ja.
Aber egal.
Also bei denen ist ein Unwetter gekommen und die sind einfach nicht mehr rechtzeitig zu. Also die haben sich immer in der Zeit so weit verzögert und hatten aber auch Schlangen unterwegs und so. Ne, sind halt nicht über diese quasi Engpässe schnell weggekommen.
Die Tiere, aber die gibt's
nicht. Die gibt's da nicht, so kalt. Und genau, da hatten damals noch nicht so viele Sherpas dabei und so. Also seitdem bin ich so auf Mount Everest. Jedenfalls ist das mittlerweile so, Fakt 1, Leute lassen sich quasi bis vor die Todeszone, also machen diese Reise und machen dann nochmal, weil das ja oft super reiche Leute sind, lassen sich nochmal ausfliegen, gehen dann nochmal 2-3 Tage in so ein 5-Sterne-Hotel, machen so Massage, Wellness und nochmal ein bisschen Sauna, lassen sich wieder zurückfliegen.
Von da oben, wo sie schon sind?
Ja, kurz vor der Todeszone, das letzte Camp
so
vor der Todeszone.
Und schlau gleichzeitig.
Lassen sich rausfliegen, machen nochmal 3 Tage Wellness, lassen sich zurückfliegen, machen dann Todeszone und kommen wieder zurück. Ich auch, das ist so geisteskrank. Jedenfalls, jetzt komme ich zu meinem...
Das ist widerlich,
ehrlich
gesagt.
Es ist so krass.
Und schlau. Ich bin ganz durcheinander, weil ich denke, oh, irgendwie schlau, aber das kannst ja, das ist wie so Todestourismus. Bah.
Und jetzt komme ich aber zu meinem Rebound-Effekt, weil das nochmal zeigt, ich will eigentlich sagen, wie krass der Mensch manchmal ist, entgegen aller Logik. Mhm. Dann hätte ich den Bogen geschlagen zu unserer Kosmetik-Geschichte. Es ist so, dass immer, wenn besonders viele Menschen gestorben sind auf dem Mount Everest, dass die Tickets für die Folgesaison sich besser verkaufen. Also es scheint auch da wie diesen Effekt zu geben,
also
zu sagen, da sind 14 Leute gestorben und dann melden sich noch mehr Leute an als davor. Also es zahlt auf den Tourismus ein. Und da habe ich nochmal gedacht, ist das
aber
nicht...
Aber warte, warum glauben wir? Weil man, also weil das dann wegen so Todestourismus? Oder man könnte ja auch sagen, von wegen, ich fliege jetzt erst recht Ryanair, weil gestern was abgestürzt ist. Die Wahrscheinlichkeit, einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn da jetzt gerade so viele Menschen gestorben sind, es kommt ja alles in Wellen, aber soweit nicht.
Ich glaube, Wahrscheinlichkeit ist es nicht. Ich glaube, es ist eher so, also A, glaube ich, die Aufmerksamkeit wird nochmal darauf gelenkt durch Berichterstattung, was, glaube ich, nochmal ein Faktor ist, könnte ich mir vorstellen.
Ah, stimmt, auf den Fakt, dass man überhaupt dahin gehen und hochkraxeln
und genau,
kann.
Und psychologisch betrachtet glaube ich, dass es wirklich wie so eine, auch gar nicht bewusst, aber wie so eine größenwahnsinnige menschliche Idee ist, zu denken, einem selber wird das nicht passieren. Also man denkt,
so
ja,
wie man
ja,
die ganzen 20er
die anderen
Deppen denkt,
sind natürlich
sterben
tot, aber ich gehe halt vorher noch mal 3 Tage Wellness und dann wird die Sache schon laufen. Das könnte ich mir total vorstellen. Aber ich finde es so krass, einfach, dass man, es ist entgegen aller Logik. Es ist ja auch entgegen aller Logik, nochmal ein SUV zu kaufen, wenn die Erde untergeht oder also alles, was exzessiv
das
in die eine oder andere Richtung geht. Aber das mit den Ticketverkäufen oder das wir verkaufen
auch,
da keine Tickets,
nein,
aber,
ja, aber
das hat mich fertig gemacht.
Doch, nee, ich finde es super interessant. Nenn mal, was war das andere Beispiel? SUVs bei Klima und.
Also es wurden noch nie so viele.
Ne?
Es wurden noch nie so viele SUVs verkauft, wie quasi seit wir wissen auch. Es
und auch nicht Hybriden oder elektronische.
Nein, einfach die größten Karren ever sind jetzt in den...
Vielleicht
also die Zahlen
das,
steigen immer weiter.
Vielleicht ist das ein bisschen wie... Oh, wie heißt denn das? Nicht Osmose, aber wie so Druckausgleich. Kennst du das? Ich habe manchmal, wenn ich mir den Zeh stoße und das wirklich wehtut, drücke ich auf den anderen Zeh ganz doll, damit das ausgeglichen... Ich kann das nicht benennen, damit das aus... Nicht so... So, wie so ein Ausgleich. Oder wie so... Osmose, das funktioniert doch schon, glaube ich, so, dass einfach, wenn, ne, dass das sich immer ausgleicht, dass das dadurch will, damit es überall gleich ist. Ich weiß nicht, wie das physikalisch heißt. Vielleicht ist das psychologisch so ein bisschen. Rebound macht ja auch Sinn. Genau das. Also wir haben jetzt eins so doll gemacht, dass sich einfach automatisch, eben ohne Logik, sondern fast biologisch, der Körper sagt, ich muss jetzt das andere nochmal machen, nur um es eben auszugleichen. Ich finde es super interessant.
Ja, das ist, glaube ich, echt so eine Form von, also so eine Kompensation.
Ja, genau, Kompensation.
Und bei den Autos oder so kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass du denkst, es wird dir weggenommen, du darfst es vielleicht nicht mehr machen und dass man, oder fliegen oder so, es wird ja auch so viel geflogen wie einfach noch nie.
Wirklich? Ich bin seit Jahren nicht mehr geflogen.
Ja, dass man wie so denkt, weißt du, wie das wie Horten auch. Ah, da muss also ich das nochmal machen, bevor das verboten wurde oder bevor man das nicht mehr darf oder so. Da kann ich mir das...
Schön nochmal ins Restaurant gehen und super viel rauchen, bevor man es nicht mehr darf.
Ja, genau. Oder bevor so man aufhört, rauchen doch Leute auch nochmal extra viel.
Ja, so prophylaktisch.
Es gibt super viele Diäten, wo du einfach 3 Tage frisst, bevor du dann gar nichts mehr isst so. Also wie so ein... Ja, sowas muss es sein.
Aber das ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen. Interessant.
Aber ich finde halt einfach, wenn du sterben kannst, das Ding heißt schon Todeszone. Es ist einfach der verfickte Mount Everest. Leute gehen da untrainiert mittlerweile hin. Das sind noch nicht mal mehr Leute, die hobbymäßig im Allgäu rumkraxeln. Das sind einfach irgendwelche Leute, die wie du sagen, ich mach einfach nie Sport, aber ich gehe jetzt mal in die Todeszone.
So bin ich nicht. Ich mache einfach nur nie Sport.
Du würdest nicht in die, aber ich glaube, vom Trainingslevel, ehrlich gesagt, sind die Leute, glaube ich, so auf deinem Level. Das kapiere ich halt nicht, wenn man dann denkt, man macht sowas, wo so wahrscheinlich ist, dass du vielleicht trotzdem stirbst und nicht derjenige bist, der Glück
hat. Weißt du, was vielleicht das Problem ist? Auch, dass jetzt da eben Schlangen sind, also nicht die Tiere, sondern die Menschen. Vielleicht suggeriert das eben auch das Gefühl, dass das jeder kann, weil früher aus meiner Kindheit war der Mount Everest noch, das kann ja niemand, das sind ja nur, ich weiß nicht, wie der eine Typ hieß, aber so die ganz berühmt.
Reinhold Messner?
Genau, und auch die sind fast gestorben, wo man so denkt, das könnte ich nie. Und wenn jetzt aber eben so viele Menschen da sind, dass man als Normalsterblicher nur noch hört, dass da lange Schlangen sind, dann denkst du vielleicht auch, ach so, ist gar nicht so ein Ding, dann werde ich mich auch, also ich vermute es nur, ich würde da im Leben nicht hinwollen.
Ich glaube, dass das auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, dass Leute heute so exklusive Erlebnisse haben wollen und dass du möglichst Dinge erlebt haben möchtest. Stimmt. Es gibt ja auch die, die dann die höchsten 6 oder die höchsten 7 Berge der Welt irgendwie erklimmen wollen. Das ist ja, glaube ich, auch so eine kleine Gruppe, die dann so denken, hey, wir haben was gemacht und so. Und ich bin mal irgendwann mit British Airways irgendwo hingeflogen und dann hatten die in ihrem Magazin, habe ich das schon mal erzählt, dass du die Meilen, die du gesammelt hast, konntest du nicht mehr für Koffer oder so einlösen, also sowas, was man in den 90ern noch mega geil fand, super im Hofer-Koffer, sondern du konntest dann zu irgendeinem Beduinenvolk oder wo noch nie jemand war oder in irgendwelche Werkstätten von Schweizer Uhrenmachern, wo niemand rein darf, weil bla bla bla. Und dann konntest du halt quasi immer sagen, du bist wo gewesen, wo noch vor dir niemand auf der Welt hat das gemacht. Also so ein,
Leuten wichtig, ne?
So ein Wunsch nach Exklusivität im Leben, dass man so ganz, ich glaube auch durch Instagram ehrlich gesagt, ein bisschen
sagen,
das Zeigen
so
von
die,
so ganz, das hab nur ich erlebt. Mein Leben, das ist so ganz besonders und das ist irgendwie so ein Wert an sich geworden.
Ja, so ein
das kann
Alleinstellungsmerkmal, beziehungsweise sich irgendwie ein bisschen erhöhen können, wenn man es sonst nicht kann. Fühle ich total. Instagram macht da auch schlechte Sachen, weil der Scheiß wird natürlich da auch gefilmt. Ich habe neulich irgendeine True-Crime-Doku von da oder irgendwas anderes von da gesehen, wo so ein Typ, der da abgestürzt ist, einfach tot und schon eingefroren lag und neben der Schlange auf irgendeinem dieser Berge. Ja. Und jeder Scheiß ist halt inzwischen dokumentiert, weil jeder, die haben, ich weiß gar nicht mehr den genauen Zusammenhang, aber weil jeder sich eben filmt wie, guck mal, wir stehen in der Schlange, gleich sind wir da und deswegen gibt's so viele Aufnahmen und sogar haben die das gesehen gefunden, was weiß ich. Ja, ich glaube, dass das so eine Form von Erhöhung ist, aber so wäre ich nicht. Dazu bin ich dann doch zu schissig. Ich bin ja, also ich bin faul und aber auch schissig, wobei ich bitte noch eine abschließende aufregende Geschichte von gestern erzählen will. Ich war gestern dumm und gleichzeitig wie so ein Mount Everest-Typ. Ich war gestern bei der Ergotherapie und da ist ein Fahrstuhl. Das ist so ein sehr altes 90er-Jahre-Gebäude und ein sehr alter 90er-Jahre-Fahrstuhl. Und mit dem bin ich beim ersten Mal hingefahren und die Frau meinte, nehmen Sie mal lieber nicht den Fahrstuhl, der ist ein bisschen problematisch. Und dann meinte ich, okay. Und beim zweiten Mal, als ich gestern da war, hing sogar ein Zettel dran, wo stand, wir würden unseren Kunden empfehlen, aufgrund von diverser Störungen, den Fahrstuhl lieber nicht zu nehmen. Und guess what? Ich stand davor und dachte, jetzt erst recht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe sogar gefilmt. Ist jetzt nicht mehr in den Stories, aber ich dachte so, jetzt will ich's wissen. Und währenddessen, ich weiß, dass ich noch in die Kamera gesagt habe, wie dumm ich gerade bin. Wenn das jetzt wirklich ein Problem wird, dann komme ich da nicht rein. Und habe mich gefilmt und es ist alles gut gegangen. Und ich war richtig aufgeregt. Das war mein Mount Everest. Das waren nur 2 Stockwerke und ein Teil von mir dachte wirklich, du bist so dämlich. Kein Wunder, Sarah, kein Wunder. Stichwort Impulsivität. Das kam und dann war ich super safe und bin dann ganz stolz reingegangen, habe gesagt, ich bin mit dem Fahrstuhl gefahren und die meinten, vielleicht lieber nicht. Und dann haben die mir erst erklärt, was das Problem mit dem Fahrstuhl ist. Nicht, dass der vielleicht stecken bleibt. Damit hätte ich kein Problem, sondern die Frau ist schon 2-mal damit im freien Fall ein Stockwerk runtergefallen. vom zweiten, sie meinte, sie war im zweiten OG und auf einmal macht's ein Geräusch und sie ist ein Stockwerk im freien Fall. Und da dachte ich kurz, sollte das nicht verboten sein? Und jetzt traue ich mich das nicht mehr, aber ich war kurz in Lebensgefahr.
Okay, das ist sportlich. Und das dann einfach nur hinzuschreiben, wir empfehlen Ihnen den jetzt mal nicht zu benutzen.
Naja, aber auch, dass der überhaupt noch funktioniert. Also ich meine, Sie haben das ja nicht in der Hand. Warum schließt das Haus den nicht ab? Also freier Fall ist in meiner Welt selbst bei einem Stockwerk nicht so gut. Und da hatte ich gestern mein Adrenalin für eine Woche. Also ich hoffe, du bist ein bisschen stolz, weil ich war super
mutig und super dumm. Wobei du nachträgliches Adrenalin hattest, weil währenddessen hast du ja noch gedacht, ja super.
Nein, nein.
Ach so, du warst schon aufgeregt, ob jetzt was passiert.
Ich habe das dann vor Schreck gefilmt. Ich habe schon am Anfang gesagt, oh, das ist dumm, oh, lieber Gott. Und innen drin habe ich dann auch wirklich ehrlich gesagt, Alter, ich habe richtig Herzschlag, weil ich wirklich die ganze Zeit dachte, oh Sarah. Das sind die Momente, wo man später denkt, hätte man auch mal nachdenken können.
Das stimmt.
Ich war safe damit, aber ich habe auch gleichzeitig gelernt, ich mach's lieber nicht noch.
Ey, ich wollte auch eh mal mit dir über, hatte ich schon beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr warum, aber die dümmsten Arten zu Tode zu kommen, weißt du, dieser Darwin Award, der da immer
da habe ich mal eine ganze Sendung vor 20 Jahren.
Und wenn
Jahren
du jetzt gestorben wärst in dem Aufzug, dann wärst du auf jeden Fall nominiert gewesen, weißt du, weil es stand ja noch dran.
Was, gibt's die noch, die Seite Darwin Awards?
Es, das ist so eine geile, ja, die gibt's, also man kann das noch nachlesen. Ich habe nochmal herrlich gelacht, also das, Entschuldigung, aber es gibt ja wirklich
immer ein bisschen
so
das Problem.
Dumme Arten zu Tode zu kommen. Ja, doch, da hat man es eigentlich schon auch verdient, dass in der nochmal.
Und es ist auch zu Recht, heißt es Darwin Awards, weil wenn man es mal ganz hart runterbricht, ist das ja das Überleben.
Survival also, of the fittest.
Naja, aber das ist Evolution. Und wenn du tatsächlich so dumm bist, dass du etwas so, also dann ist, bist du in moralischen Werten nicht mehr, aber rein biologisch macht es Sinn, aber das ist natürlich das, was das so ein bisschen grauzonig macht, den Darwin Award, weil dennoch Leute sterben mit Familie und so, aber es ist wirklich beeindruckend. Ich habe vor 20 Jahren mich einmal damit beschäftigt und da war Sachen dabei, wo man, du kannst dann einfach gar nicht anders als lachen und sagen, come on.
Nein, das ist wirklich krass.
Ja.
Ja, okay. Ja, ja, mal schöne Geschichten raussuchen. Mach mal eine Sterbehilfe, weil dann braucht man ja auch noch ein bisschen
richtig.
Was.
Braucht man noch was Lustiges, stimmt's?
Genau, da kann man nicht nur einfach so über Sterbehilfe reden. Da finde ich schon, dass es da noch ein bisschen Pep braucht.
Ich wollte eigentlich auch noch mit dir über Twitter und den Haken reden, seit 3 Wochen schon, aber machen wir ein andermal, denn wir sind schon wieder 4 Minuten drüber, Katrin.
Wir sind
ich möchte
schon
mich
wieder
entschuldigen
4 Minuten
an dieser Stelle.
Drüber. Was ist, aber sag mal kurz, was ist jetzt mit Twitter und dem Haken?
Naja, dass der jetzt Geld, erstens, dass man da, dass der, also ich bin ja raus seit neulich, erstens, dass man dafür bezahlen muss und dass jetzt augenscheinlich man auch für 10.000 € für 10.000 Zeichen bezahlen muss oder kann. Man kann jetzt auf Twitter gegen Geld 10.000 € Zeichen machen. Das ist absurd, zumal die Idee von Twitter ja eine andere war.
Leute, jetzt, das ist Facebook.
Ja, also das ist so, ich habe neulich mit Stefan und Micky in diesem Podcast überreden, es ist halt im Grunde wie ein Blog und es macht da keinen Sinn und es ist alles so absurd. Ich bin ganz stolz, dass ich früh genug schon gegangen bin und ich hatte echt 350.000 Follower, was mir sehr lange noch wehgetan hat, das habe ich nie gesagt, aber ich war da ja auch super impulsiv.
Doch, du hast es direkt gesagt.
Ich war immer noch.
Es tut,
ja, wirklich. Ich weiß, dass ich da auch super impulsiv, hey, scheiß auf den, ich mach da nicht mit, ich brauche das nicht. Raus. Und dann dachte ich echt, oh fuck, 300.000 Leute. Oh. Ich versuche seitdem immer noch stolz zu sein, aber wenn ich ganz ehrlich bin, in mir drin schmerzt was.
Ja, verstehe.
Aber jetzt müsste ich auch für meinen blauen Haken bezahlen.
Also ich bin noch da, aber einfach auch, weil ich wissen will, was passiert.
Ja,
also ich will
auch
einfach
meine
wissen, wie es weitergeht.
Musst du,
ich mach nichts.
Hast du einen blauen Haken?
Ja, ja, aber ich mache nichts mehr, sondern ich.
Aber musst du den bezahlen?
Ich muss mich jetzt mal informieren.
Selbst wenn man den schon hat, muss man den bezahlen.
Ja, der kann mir ja nicht einfach, der hat ja meine Bankverbindung nicht, der kann mir nicht einfach Geld abziehen.
Glaubst du, süß, wie du denkst, der hat
so
meine Bankverbindung.
So wie neulich die Leute angerufen haben und gesagt haben, sie haben hier so ein Abo abgeschlossen, das läuft jetzt schon, ja, das müssen sie jetzt mal bezahlen. So wird er sich wahrscheinlich dann irgendwann melden bei mir.
Ich bin so gespannt, bitte let me know.
Ja, ich gehe gleich mal rein und gucke, was passiert ist.
Wir haben auch gar nicht über Germany's Next Topmodel gesprochen, ich weiß gar nicht, ob du noch guckst.
Schon wieder?
Nee, nichts, ich habe auch selber vergessen zu gucken. Ich hatte so viel Spaß neulich
jetzt,
mit dir.
LOL hat das abgelöst ein bisschen. Ich habe jetzt viel LOL geguckt. Auf,
was ist LOL?
Du kennst LOL von Michael Bulli-Herbig auf Amazon. Dann guckst du dir jetzt mal 4 Staffeln an, dann reden wir da nächstes
Comedy
Mal drüber.
Ist, nicht so
ist ja nicht klassisch deutsche Comedy. Du sind ja...
Ich versuch's mal. Bulli
moderiert nur. Guck's dir bitte einfach an.
Ach, LOL ist das, wo die Comedians nicht lachen dürfen.
Ja, genau. Mhm.
Ja. Ah ja, das fand ich, da habe ich die erste Staffel gesehen. Siehste? Das fand ich auch ziemlich lustig, aber
guck,
nicht so lange
vier.
Lustig.
Es gibt schon 4.
Na, mal gucken, ich schreib's nochmal auf. Okay, wir müssen gehen, Katrin, sonst wirst du sonst.
Ja, ich werde schon wieder nervös und unruhig.
Außer
ich habe auch Anschlusstermine.
Du musst nach Dortmund.
Ich muss nach Dortmund. Ich muss
mit deinem Louis Vuitton-Köfferchen.
Und ich muss in die Autowerkstatt.
Okay, ich sag schon mal, bon ab.
Tschüss.